Pickt Thema. Ein Pick, verschiedene Perspektiven.
Hey Vasili.
Hey Jan.
Hey Leute.
Hey Pickt Salon. Voll geil, dass wir hier stehen können. Falls ihr euch fragt, wer sind die beiden, der Typ im Anzug und der Typ im Hoodie?
Ich habe extra meine feine Hose heute angezogen.
Und deine feinen Sneaker. Sehr schön. Tada. Wir machen einen Podcast über Rap. Das ist Jan, falls man das sich nicht denken kann. Und Politik?
Genau, ich habe hier meine Eminem-mäßigen 8-Mile-Notizen mit dabei. Und Vasili hat sein feines Klemmbrett. Daran kann man uns ganz gut auseinanderhalten. Schön, dass die Bude hier so rappelvoll ist. Wir hatten schon ein bisschen Sorge, dass die Europa-Lethargie die Leute schon so ein bisschen runtergezogen hat. Aber volle Bude, und das ist sehr schön, denn wir wollen heute ein bisschen über Europa sprechen. Wir sind quasi gerade aus einem anderen europäischen Land hier reingelandet, kommen gerade frisch aus Paris mit frischen Eindrücken. Vielleicht erzählen wir davon auch zwischendurch ein bisschen was.
Ganz sicher, wir fühlen Europa, wir fühlen aber nicht nur die schönen Seiten Europas, sondern wir haben in Paris auch viele Dinge gehört, die uns sehr nachdenklich gemacht haben, und wir freuen uns heute mit vier spannenden Menschen zu sprechen, die uns diese Nachdenklichkeit und euch vielleicht auch so kurz vor der Wahl nehmen, euch vielleicht noch nachdenklicher machen. Sehr, sehr cool, dass wir das hier im Fluxbau machen können. Sehr nett, sehr schön, sehr coole Atmosphäre. Das an der Stelle auch noch gedroppt. Und die Leute, die uns gerade nur hören, das ist nämlich auch ein Podcast bei Detektor FM unter anderem. Genau.
Vasili, du quasselst mich immer zu, wenn wir unterwegs sind. Und heute im Auto hast du neben mir gesagt, dass du dir eine Sache für heute vorgenommen hast. Und zwar, ich hoffe, etwas zu lernen. Das hoffe ich auch, dass du ausnahmsweise mal was mitnimmst. Und ich würde sagen, wir setzen uns mal hin. Jetzt, glaube ich, der Moment, wo man sich hinsetzt.
Ja, setzen uns hin.
Und zwar wollen wir lernen von ganz fantastischen Gästen, auf die ich mich persönlich auch freue, weil, wie gesagt, wir tragen diesen Europagedanken jetzt schon ein bisschen mit uns rum, und wir haben noch nicht auf alles Lösungen gefunden. Deswegen haben wir viele nette Fragen notiert. Und eine, die vielleicht diese Fragen beantworten kann, ist Caroline Flohr. Die hat eine Vision für Europa, und zwar ist das ein vereinigtes Europa, das Rahmenbedingungen schafft für europaweite soziale Gerechtigkeit, gemeinsame Klima- und Einwanderungspolitik und mehr Fortschritt.
Könnte jetzt SPD oder Grüne sein, oder?
Ist es aber nicht, es ist Volt. Volt kennt ihr vielleicht von lila Plakaten, so sind sie mir aufgefallen im Stadtbild. Da hängen sie rum, also die Plakate, nicht die Politiker von Volt. Warum noch eine Partei? Das fragen Sie am besten jetzt selbst. Herzlich willkommen, Caroline Flohr. Du hast freie Platzwahl. Ja. An den rechten Rand.
Das ist ein Statement direkt zu Beginn. Politisch verordnet.
Nein, das würde tatsächlich eigentlich nicht sagen. Wir sind mal nicht klassisch links oder rechts. Ich gehöre zu Volt. Ich habe mich da vor einem halben Jahr engagiert. Bin Caroline Flohr, junge Europäerin aus Hannover. Ich bin vor einem halben Jahr bei Volt aktiv geworden. Wir sind die erste richtige paneuropäische Partei und Bewegung, gegründet von einem Italiener, einem jungen Italiener, einem jungen Deutschen und einer Französin, die sich während des Studiums kennengelernt haben und dann nach dem Brexit gesagt haben, wir müssen was machen, wir müssen aktiv werden auf der Weg, den Europa gerade einschlägt, das ist kein gesunder, und wir müssen unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen.
Das hast du jetzt nicht zum ersten Mal gesagt, richtige Politiker-Skills, direkt auf die Bühne, Mikro geschnappt, losgelegt. Was ich mich frage, gibt ja schon ein paar Parteien, auch ein paar, die schon länger auf dem Wahlzettel stehen. Wenn man sich diesen EU-Wahlzettel anschaut, der ist sehr, 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 sehr lang. Musste das wirklich sein, eine neue Partei gründen? Warum bist du nicht in eine normale Partei, die es schon gibt, eingetreten?
Ich war vorher nie richtig politisch aktiv, habe mich auch nirgendwo richtig zugehörig gefühlt, bin natürlich immer wählen gegangen. Mir hat immer irgendwas gefehlt. Und als ich dann von einer paneuropäischen Partei, also eine Partei, die einen ganz neuen Ansatz schafft, dadurch, dass sie gesamteuropäisch aufgestellt ist, in jedem einzelnen Land vertreten und damit auch ein gemeinsames europäisches Wahlprogramm und auch ein Grundsatzprogramm geschrieben habe, da habe ich mir gedacht, das ist ein ganz neuer Ansatz und auch ein Ansatz, der wirklich was verändern kann, weil er eine europäische Öffentlichkeit damit schafft und vor allen Dingen auf die europäische Politik nicht aus der nationalen Perspektive guckt, sondern aus der der Gesamtperspektive.
Du hast uns die drei Superhelden von Volt, also die Gründer, die Avengers, gerade schon kurz anskizziert und vorgestellt. Wo ist denn deine spezielle Rolle jetzt in dem Volt-Konstrukt?
Ja, ich bin tatsächlich, bin durch Volt gekommen am anderen Ende der Welt. Also ich habe am anderen Ende der Welt, das heißt in Kenia, ich habe eine junge Modefirma da gegründet während meines Studiums. Und dort bin ich auf eine Belgierin gestoßen, die da ein Praktikum gemacht hat und die hat mir von Volt erzählt. Und dann habe ich mich erstmal belesen ein Dreivierteljahr und war auch ein bisschen skeptisch, aber fand die Idee generell super. Und dann hat sie mich nach einem Dreivierteljahr nochmal angerufen und hat gesagt, Caro, du kommst jetzt nach Amsterdam. Da haben wir eine Generalversammlung, eine von schon vielen, aber die war die Versammlung, wo wir unser europäisches Wahlprogramm abgeschlossen haben. Und dann bin ich in einen Raum rein mit 500 Europäern und Europäerinnen, die gemeinsam an einer Idee und an einer Vision arbeiten. Und das fand ich wahnsinnig inspirierend und das hat mich wahnsinnig mitgenommen. Und dann bin ich zurück nach Berlin, wo ich wohne. Und dann nach ungefähr 2 Wochen war hier der Parteitag. Und ich habe mich spontan als Kandidatin aufgestellt, weil ich dachte, wenn ich was mache, dann mache ich es immer volle Kanne. Und dann habe ich mich spontan aufgestellt und stehe jetzt auf Listenplatz 6, arbeite aber vor allen Dingen im Kampagnenteam mit und koordiniere das Comms-Team deutschlandweit und mache meinen ersten Wahlkampf. Genau.
Applaus dafür.
Wir haben es gerade gehört von Caroline, Europa ist groß, Europa ist vielfältig. Es ist auch schwer, den Überblick zu behalten bei 28 Mitgliedstaaten. Und es gibt eine Person in diesem Raum, die die EU, sich in der EU wahrscheinlich viel besser orientieren kann als jeder von uns, weil sie in Münster und Helsinki Geografie studiert hat. Außerdem hat sie Islamwissenschaft und Integrated Water Resource Management studiert. Und sie hat viel in Europa, aber auch außerhalb Europas gearbeitet und war vor kurzem für das Progressive Zentrum auf einer Dialogreise unter dem Motto Europa hört. Und jetzt gehen wir mit ihr in den Dialog, um zu hören, was sie denn über Europa gehört hat. Herzlich willkommen, Paulina Fröhlich. Wie du magst.
Ich setze mich mal auf den blauen rauf, das ist durchaus politisch gemeint, weg damit.
Warum diese Dialogreise? Erzähl uns mal, was es damit auf sich hat.
Mit der Dialogreise hat es Folgendes auf sich. Wir beim Progressiven Zentrum, einem Think Tank in Berlin, der aber durchaus europäisch orientiert ist, hat im Ende 2017 eine Studie gemacht, eine deutsch-französische Vergleichsstudie. Da waren wir in strukturschwachen Gebieten, die nicht nur Strukturschwäche geteilt haben als Merkmal, sondern auch, dass sie rechtspopulistische Hochburgen waren. Da haben wir Haustürgespräche gemacht und haben die Menschen gefragt, was ihnen gefällt und was sie stört in ihrem Stadtteil, in ihrem Land. Und da ist sehr viel rausgekommen. Davon will ich gar nicht so viel erzählen. Eine Sache ist auch rausgekommen, die ist spannend und die hat uns zu dem Projekt gebracht. Und zwar haben einige der rechtspopulistischen Narrative nicht verfangen. Beispielsweise das pauschale Medienbashing hat mich verfangen, aber auch das Europabashing. Europa wurde von den Befragten eher als Teil der Lösung denn des Problems gesehen. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, wir gehen dann nochmal hin, aber diesmal gehen wir einen Schritt weiter und bringen die Leute in den Dialog. Also waren wir in 10 verschiedenen strukturschwachen Orten Deutschlands und haben da gesagt, Europa hört, wir hören mal zu, was die Leute so genauer zu Europa erzählen.
Beispiel, was waren das für Orte und was hast du da gehört?
Wir waren in Merzig, in Berlin, Marzahn-Hellersdorf, wir waren in Prenzlau, wir waren in Bad Muskau, wir waren in etc. pp. 10 Städte, ja. Wir waren in 10 verschiedenen Bundesländern. Was haben wir da gehört? Eine Sache, die mich sehr schockiert hat und die ich gelernt habe und mitgenommen habe, ist ein sehr starkes Osteuropa-Ressentiment. Es herrschen sehr viele Ressentiments gegenüber Osteuropa. Wobei ich natürlich sagen muss, das war keine repräsentative Ergebnisse haben. Ne? In 10 Orten mit ein paar Bürgerinnen und Bürgern reden ist fantastisch und es ist sehr viel Geschichten, die wir mitgenommen haben, aber es ist keine repräsentative Geschichte. However, also einmal waren das Ressentiments gegenüber Osteuropa, gleichzeitig aber auch, um was Positives zu nennen, enorm viele persönliche Geschichten, die positiv aufgeladen waren und mit Europa zu tun hatten. Das waren manchmal Familiengeschichten, manchmal SchülerInnenaustausche, manchmal waren es Arbeitserfahrungen im Ausland. Frieden als Narrativ hat extrem stark immer noch gestrahlt, egal von jung oder alt.
Und ihr habt Maßnahmen, du hast schon gesehen, dass ich zwischengehen wollte, ihr habt Maßnahmen festgehalten. Was ist so die wichtigste Maßnahme für dich? 5 waren es an der Zahl.
Ja, das stimmt. Wir haben Erkenntnisse und Maßnahmen, das haben wir so ein bisschen unterteilt. Ja, ich glaube, ich wähle mal eine nicht inhaltliche Maßnahme, sondern eine strukturelle. Und zwar waren diese BürgerInnen-Dialoge, die wir gemacht haben, haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben und lange darüber nachgedacht, wie machen wir die gut. Und im Zuge dessen haben wir aufgeschrieben, wie man BürgerInnen-Dialoge gut macht und wie man sie besser nicht machen sollte. Und deswegen ist eine der Handlungshinweise, die wir geben, für all die Bustouren, die da draußen jetzt gerade touren, mit PolitikerInnen und die Gespräche zu den Menschen da draußen suchen, war, dass man das nicht frontal machen sollte. Also so ein bisschen nicht so wie wir gerade. Wir auf der Bühne, die da oben und die da unten, die zuhören, sondern möglichst inklusiv, möglichst in Kleingruppen, möglichst empowernd.
Die da unten können übrigens am Ende auch sehr viele Fragen stellen, das an dieser Stelle sei bemerkt.
Zum Beispiel auch Harald Schumann von Investigate Europe, der beschäftigt sich sehr viel mit Macht, ein bisschen wie wir beide bei Machiavelli, aber eher mit der wirtschaftlichen Macht. Er war mal beim Spiegel, er hat einen Bestseller geschrieben und ist Redakteur aktuell beim Tagesspiegel. Und weil die Macht sich immer weiter auf die europäische Ebene verlagert, kämpft er für eine europäische Öffentlichkeit. Er ist der Gründer von Investigate Europe und hat vielleicht sogar eine Recherche mitgebracht, die uns heute exklusiv präsentiert. Mal schauen. Herzlich willkommen, Harald Schumann.
Also bei letzterem muss ich dir gleich einen Korb geben. Wenn ich was exklusiv habe, sorry, aber dafür ist das Publikum einfach zu klein.
Dann, der Podcast strahlt durchs Netz, also...
Podcasts sind das nächste große Ding, deswegen da würde ich jetzt drauf setzen, was investigative Recherchen
angeht. Ohnehin könnte ich das alleine gar nicht entscheiden, sondern müsste erst das Team fragen. Insofern, sorry, das geht jetzt heute nicht.
Also das ist auf jeden Fall schon mal demokratisch organisiert, das Investigate Europe Team. Aber du hast es gegründet und eine europäische Öffentlichkeit ist wichtig, die herzustellen. Warum?
Weil Europa inzwischen so weit zusammengewachsen ist, dass wir anfangen müssen zu lernen, was der Unterschied zwischen nationalen Interessen und dem europäischen Gemeinwohl ist. Weil in der Regel fällt das auseinander. Und diese, wie stellen wir überhaupt fest, was ist das europäische Gemeinwohl? Dazu müssen möglichst viele Menschen Bescheid wissen, über was in ganz Europa läuft. Das wiederum kann aber ein individueller Reporter gar nicht leisten. Also selbst der genialste Reporter kann unmöglich in 10, 20 Ländern gleichzeitig dieselbe Frage stellen. Bis ich ein vertrauliches Gespräch mit einem Ministerialen in Warschau kriege, vergeht mindestens ein halbes Jahr und dann komme ich mit Dolmetscher und die Vertraulichkeit ist schon wieder im Eimer. Mein Kollege Wojciech Cesler, der in Warschau lebt und seit 20 Jahren aus Polen berichtet, für den dauert es vielleicht eine Woche. Und diese, wenn man so will, wirklich integrierte Perspektive, die europäische Perspektive, kann man nur entwickeln, indem man Informationen aus vielen Ländern gleichzeitig sammelt und gemeinsam zusammenträgt. Und dann kann da jeder daraus für sein jeweiliges nationales Medium die entsprechende Geschichte stricken. Das ist unsere Arbeitsweise.
Was war das für ein Moment, an dem du den Gedanken hattest, okay, das brauchen wir?
Also wir sind ein Kind der Eurokrise, weil damals, unabhängig jetzt mal von den politisch-ökonomischen Katastrophen, die da passiert sind, auch an der Medienfront alles schiefgegangen ist, was nur schiefgehen konnte. Es handelte sich rein ökonomisch gesehen um einen internationalen Verteilungskonflikt zwischen der Finanzindustrie und ihren Kunden und den europäischen oder den Steuerzahlern der Eurozone. Wer sollte für die überschuldeten Länder gerade stehen? Und das wurde mit Hilfe einer sehr geschickt, vor allem aus dem deutschen Bundesfinanzministerium gelenkten Berichterstattung umdefiniert in einen ethnischen Konflikt zwischen Deutschen und Griechen oder zwischen dem Norden und dem Süden. Und es hat mich damals wahnsinnig geärgert. Also für mich, wenn man so will, der Gipfel des journalistischen Abgrunds war die Karikatur auf dem Spiegeltitel, von dem dickbäuchigen Griechen mit Schnurrbart in der einen Hand das Eurobündel, in der anderen Hand den Uso, tanzend am Abgrund und oben drüber stand unsere Griechen-Annäherung an ein merkwürdiges Volk. Diese Karikatur hätte so in Schwarz-Weiß auf dem Stürmer stehen können. Es war klassisch, ja? Ein ethnisch-kulturell rassistisches Thema. Und für mich, also ich sage immer, für die Deutschen und auch für einige andere Länder, Medien, war die Eurokrise, was der Irakkrieg für die amerikanischen Medien war, Versagen auf breiter Front. Bruch mit allen grundlegenden journalistischen Standards, zum Beispiel, dass man der anderen Seite das Recht zum Kommentar geben muss, grundsätzlich. Ja. Und in dieser ganzen Misere, die mich, unter der ich wirklich schlimm gelitten habe, weil ich habe mich wirklich geschämt für meine Regierung. In Griechenland sind 50.000 Menschen mindestens nur deswegen gestorben, weil die Bundesregierung ein absurdes Programm verkündet hat. Die Hälfte aller Ärzte wurde entlassen. Stellt euch mal vor, was in Deutschland passieren würde, wenn die Hälfte aller Ärzte morgen entlassen wird. Grotesk. Und inmitten dieser Misere habe ich aber eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Ich habe zwei Filme für die ARD und Arte gemacht. Und beim Fernsehen ist es so, du reichst ein Exposé ein, und dann sagt irgendein Redakteur, klingt interessant, und dann passiert monatelang gar nichts. Und dann muss es durch alle möglichen Gremien und so weiter. Und plötzlich ruft dann der Produzent an, du Harald, wir haben einen Vertrag, in 6 Wochen ist erster Drehtag, in 4 Monaten müssen wir liefern. Wie soll ich in 5 Ländern gleichzeitig recherchieren, Kontakte machen und so weiter? Und dann bin ich los und stellte fest, alle Informationen waren, fast alle waren schon da, waren sogar oft schon veröffentlicht, und ich musste nur freundliche Kollegen finden, die bereit waren, ihre Infos mit mir zu teilen. Und das hat wunderbar funktioniert, und deswegen sind die beiden Filme sehr erfolgreich geworden. Und also wir haben, glaube ich, über 20 Millionen Zuschauer gehabt und so. Und deswegen habe ich dann mitten in dieser Misere gedacht, diese Arbeitsweise müssen wir eigentlich als richtige Methode im europäischen Journalismus etablieren. Die europäischen Journalisten müssen lernen, im Team zu arbeiten. Das war die Idee.
Eine europäische Öffentlichkeit schaffen. Kurz vor der Wahl fragen sich viele, ihr wahrscheinlich auch, sonst würdet ihr hier nicht sitzen, wie tickt Europa eigentlich, was geht in den Köpfen der Europäerinnen und Europäer vor? Isabel Hoffmann weiß das. Sie ist aber keine Hellseherin, sondern Senior Expert bei der Bertelsmann Stiftung. Sie hat EU-Pinions ins Leben gerufen, ein europäisches Meinungsforschungsprojekt. Und ob wir hoffen können oder uns fürchten müssen, das sagt sie uns jetzt selbst. Herzlich willkommen, Isabel Hoffmann. Vielleicht erstmal für diejenigen, die es nicht kennen, was ist EU-Pinions?
Bei EU-Pinions machen wir europäische Meinungsforschung. Das heißt, wir erheben mehrfach im Jahr die öffentliche Meinung in der gesamten EU. Das heißt, wir interviewen in allen Ländern der Europäischen Union auf allen Sprachen und werten dann die Daten aus nach allen Regeln der Kunst der empirischen Meinungsforschung. Das heißt, wir schauen uns an gewisse Grundkomponenten, wie stehen die Leute zu ihrem, also zur Politik insgesamt, europäisch, national, welche Grundaussagen betreffen sie ihre persönlichen Leben. Und dann haben wir gewisse Tiefenanalysen, wo wir uns anschauen, wo wir uns viel angeschaut haben, was steht eigentlich hinter den Veränderungen im politischen System, warum gibt es diese Polarisierung, warum gibt es mehr Radikalisierung, was sind so Motivationen und Treiber dahinter. Und das machen wir jetzt seit 2015, und weil das natürlich alles große Themen sind und man das nicht in einer Studie abhaken kann, produzieren wir da munter vor uns her, haben eine Website, opinions.eu, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Genau.
Ich hatte gerade zu jedem Zwischenthema ein Warum im Kopf, aber ganz allgemein gefragt, wie steht es gerade so um Europa?
Gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Also es ist sehr unruhig, es ist sehr animiert, es gibt sehr viel Interesse, es gibt sehr viele falsche Grundannahmen. Da rede ich jetzt eigentlich eher so von der öffentlichen Debatte, also sagen wir mal den allgemeinen negativen Blick, den wir ja auch vielleicht jetzt hier auf dem Podium haben oder vielleicht die Aufgabe haben, das vielleicht ein bisschen zu relativieren oder vielleicht ein bisschen zu nuancieren. Du hast das ja auch gerade schon gemacht. Darum, das wäre vielleicht eines deiner Warums, kann ich ja beantworten, ohne dass du die Frage gestellt hast. Als wir das angefangen haben, ich bin da so ein bisschen wie der Harald, glaube ich, in gebranntes Kind der Eurokrise, in der man wahnsinnig viel gelitten hat. Aber die neben vielen Dingen, die agitatorisch unglücklich gelaufen sind und auch im Politikstil Entscheidungen etc., eine Sache hervorgebracht haben, und das war einfach eine Politisierung dieser Debatte. Und das war einfach, Leute wie ich haben über Jahre immer gesagt, wo bleibt denn die Politisierung, wo kommt sie denn, warum interessieren sich die Leute denn nicht so richtig, wann kommt sie denn die Debatte, das gehört doch zur Demokratie dazu und so weiter und so fort. Und dann kam sie plötzlich, und dann war plötzlich die europäische Öffentlichkeit und der Bürger oder die Bürger waren plötzlich ein Thema innerhalb dieser politischen Debatte. Aber es war halt so, dass immer, wenn die Leute zitiert worden sind, sie zitiert worden sind im Wesentlichen, um was zu verhindern. Das heißt, man hat plötzlich auf der politischen Bühne, ja, ich kann das nicht machen, ich kann diese politische Maßnahme nicht machen, weil meine Leute, das heißt meine Bürger zu Hause, quasi meine nationale Öffentlichkeit will das nicht. Es war immer ein Verhinderungsargument. Ja? Es war immer, hier setze ich ein Stoppzeichen und dieses Stoppzeichen setze ich natürlich in meinem Interesse. Ja? Aber mach sozusagen, ruft in den Chor der stummen Zeugen, nenne ich das immer, die stehen alle hinter mir, das ist meine Öffentlichkeit hinter mir. Die Wahrheit ist, wir hatten gar nicht so viel Daten und wir hatten auch gar nicht so viel gute Daten. Und deswegen haben wir gesagt, es ist doch für unsere Arbeit einfach mal eine schöne Gelegenheit, da genauer hinzugucken und da einfach ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen Nuancen reinzukommen. Und dann habe ich einfach Catherine de Vries getroffen, die ist eine Professorin für politische Verhaltensforschung, früher in UK, jetzt in Amsterdam. Und wir sind einfach ein tolles Team und die Arbeit macht sehr viel Spaß.
Was bedeutet jetzt Farben und Nuancen da reinbringen konkret?
Okay, also folgendermaßen. Vor der Eurokrise war so die Grundannahme, was die Öffentlichkeit betrifft, keiner weiß so richtig, was da los ist europapolitisch, aber alle sind irgendwie dafür. Das sind so Grundannahmen, die liegen über jeder politischen Debatte. Völlig normal, machen wir den ganzen Tag, um uns in komplexen Zusammenhängen besser zu orientieren und damit wir wissen, worauf wir uns verlassen können, wenn wir zum Beispiel in so ein Gespräch gehen. Heutzutage ist die Grundannahme, keiner versteht, was da passiert und alle sind irgendwie dagegen. So, die erste Grundannahme war so inkorrekt wie die zweite Grundannahme, aber heute ist es halt wirklich wahnsinnig gefährlich. Weil wenn wir uns in einer politisch heiklen Situation dann noch gegenseitig ständig erzählen, dass eigentlich jeder dagegen ist, ja, dann sind schon zwei Faktoren, die uns auf in einer gefährlichen Situation in noch gefährlicheren Spin geben. Ja. Weil das, was man sich so gegenseitig erzählt, das wird dann graduell auch irgendwie wahr. Und wenn man dann hinschaut, dann sieht man, dass die Realität sehr viel ambivalenter ist und sehr viel komplexer. Und dass die Leute
zum Beispiel?
Also wenn wir Fragen stellen, die Prinzip und Potenzial der Europäischen Union berühren, ja, kriegen wir ganz hohe, stabile Zustimmungswerte. Das wäre zum Beispiel, die sind alle irgendwie dagegen, stimmt schon mal gar nicht. Das wissen übrigens auch die antieuropäischen Populisten, können wir nachher nochmal drauf gucken, ganz interessant, wie die das strategisch spielen in der letzten Zeit. Aber wenn wir die Leute fragen nach Zustand der Europäischen Union und kurzfristiger Zukunftsprojektion, also wie läuft es zurzeit einerseits und zweitens, wie glaubt ihr denn, dass es in naher Zukunft laufen wird, dann kippt das Bild. Ja? Dann kippt das Bild und dann werden die Leute sehr negativ. So. Das heißt, es gibt sehr viel Aufmerksamkeit, es gibt sehr viel kritische Nachfragen. Diese kritischen Nachfragen bedürfen der Antwort, weil das gehört dazu und das ist auch die Aufgabe von Politik. Aber wir sollten uns nicht sagen, dass die Leute grundsätzlich dagegen sind, weil das stimmt schlicht nicht.
Aber dann haben wir ja eine riesige Kluft, wo zum Beispiel eine Partei reingehen müsste, um diese Vision weiterzuentwickeln. Wäre das sowas wie Volt?
Das wäre sowas wie Volt. Das ist so ein Projekt, wie Harald es macht. Das ist eine Forschung, wie Pauline es macht. Ich glaube, da ist jeder im Augenblick irgendwie in der Verantwortung, nach vorne zu gehen und seinen Beitrag zu leisten. Und das heißt übrigens im parteipolitischen Spektrum, jede einzelne politische Partei natürlich auch. Ja? Es geht hier auch gerade in der Situation, in der viele Leute das Gefühl haben, es bricht viel um, es verändert sich viel, wir wissen nicht so richtig, wo es hingeht, wird mehr denn je so eine Art Orientierung gebraucht. Und da geht es letztlich um Haltung. Ja? Und das ist vielleicht in den Jahren vorher so ein bisschen verloren gegangen oder es hat sich nicht so deutlich abgezeichnet. Da gibt es ja viele Theorien dazu, aber jetzt sehen wir, dass so sich wieder klare Identifizierungsmuster rausarbeiten. Und ich glaube, das ist hilfreich für viele Leute, sich in diesem politischen System zu orientieren, weil es gibt wieder mehr, die sich auch beteiligen wollen oder zumindest sagen, dass sie das werden in Wahlen. Wir werden sehen, wie es kommt.
Ist das noch Europa oder kann das weg? Das ist ja so ein bisschen unsere Überfrage. Du hast gerade die kritischen Fragen angesprochen. Jan, du hast auch eine kritische Frage mitgebracht zum Start. Wir sind jetzt vollständig.
Wir sind vollständig. Ich habe eine kritische Frage mitgebracht. Genau, stimmt.
Eine nur.
Kannst auch ich habe einen ganzen Haufen voll mit kritischen Fragen, aber gerade zählt nur eine in meinem Kopf. Und zwar, die Zeit hat mal getitelt in einem anderen Kontext, da ging es um die Seenotrettung, oder soll man es lassen? Gar nicht darauf eingehen, was das jetzt mit diesem Thema zu tun hat, aber diese Frage, oder soll man es lassen, stellt sich die für euch manchmal auch? Also verzweifelt ihr nicht manchmal an dieser Aufgabe Europa, weil jetzt gerade auch dargestellt wurde, wie groß diese Kluft ist zwischen, na, eigentlich wollen wir es doch alle, aber auf der anderen Seite funktioniert es nicht so richtig zusammen. Hast du, seit du jetzt bei Volt bist, schon mal das Gefühl gehabt, an der EU so ein bisschen zu ermüden?
Ich kann total verstehen, wenn andere es tun, weil sie es nicht verstehen, also dass da irgendwo eine Diskrepanz ist. Man ist eigentlich dafür, aber dann, wenn man konkret fragt, wo geht es eigentlich hin und wo führt es eigentlich hin und was sind die nächsten Schritte, da verliert man die Menschen und dann wird man sehr negativ, weil ich glaube, viele Menschen eben nicht verstehen, was eigentlich in Brüssel und Straßburg passiert.
Und Verstehst du es?
Oh nein. Das war nicht abgesprochen.
Das macht mir ein bisschen Angst.
Vielleicht kann ja einer zwischendurch runtergehen, eine Pause machen. Da kommen ja eh die gleichen Fragen.
Ich geh mal eine rauchen. Sorry. Könntest du es?
Ich habe tatsächlich viel dazugelernt in den letzten 6 Monaten, seitdem ich aktiv geworden bin, ganz klar. Und habe mich natürlich auch belesen. Habe aber auch Politik studiert und habe mich mit dem Thema schon viel auseinandergesetzt. Habe auch im Ausland studiert oder generell mich mit dem Thema viel auseinandergesetzt. Und bin da irgendwie auch von vorne Haus aus geprägt gewesen. Aber ich habe... Es kostet echt viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und auch ganz klar, ich meine jetzt, wenn ich kandidiere, das ist eine riesige Verantwortung, die ich da auch übernehme und ich bin 25 Jahre jung, ne? Ich habe noch keinen Master, ich habe überhaupt keine politische Erfahrung. Und,
Kevin dann Kühnert hat nicht mal einen Bachelor, ist ja vollkommen egal in der Politik. Aber erklär mal so EU für Leute, die das vielleicht nicht raffen, so ganz kurz. Geht das überhaupt?
Also ich glaube, wir brauchen grundlegende EU-Reformen, um die EU verständlicher zu machen und damit sie auch demokratischer wird.
Heißt, sie ist nicht demokratisch?
Nein, das würde ich nicht sagen. Sie ist demokratisch, aber es gibt noch sehr viel Ausbaupotenzial. Dazu gehört, dass das Europäische Parlament das einzige Parlament weltweit ist, was keine Gesetze vorschlagen kann. Du wählst jemanden, der geht ins Parlament und er kann keine Gesetze vorschlagen. Das ist für mich, also dann da verliert schon der Bürger oder die Bürgerin den Zugang zum Parlament und was da eigentlich gemacht wird, weil sie gar nicht, ne, weil man, das wird gar nicht weitergeführt, was man eigentlich da gewählt hat oder wen man da eigentlich gewählt hat. Das ist ein riesiges Problem. Dazu gehört noch, dass ein anderes großes Problem oder eine ganz konkrete Forderung, die wir haben und wo wir auch Veränderungen sehen wollen, ist, dass es in den Räten wird nach Einstimmigkeit entschieden. Das heißt, nationale Staaten können ganz einfach gewisse Sachen blockieren und es passiert nichts und das führt zu einem Stillstand. Und das halte ich für undemokratisch. Ich denke, es muss nach Mehrheitsprinzip entschieden werden, ganz klar. Und ich glaube, ein riesiges Thema ist, dass wir europäische Parteien brauchen, die wirklich auch gemeinsame Ziele und Werte definieren und nicht irgendwelche Fraktionen, wie sie gerade im Europäischen Parlament existieren, die zusammengewürfelt wurden und grob irgendwie grün sind oder grob irgendwie sozialdemokratisch und dann aber in den Parteien total, also zwischen den Parteien totale Diskrepanzen sind, sondern dass man, und nicht nur Diskrepanzen, aber dass man vor allen Dingen keinen nationalen Dialog im Europäischen Parlament führt, sondern einen europäischen Dialog, um europäisch Probleme auch um europäische Probleme auch europäisch zu lösen. So, das sind 3 konkrete Forderungen, um die EU verständlicher zu machen, aber auch demokratischer.
Aber die Länder der EU sind ja unterschiedlich und die haben unterschiedliche Lösungen, die für sich gesehen am besten sind. Was schlägt denn dann?
Also ich denke, in erster Linie, wir arbeiten ja auf ein föderales Europa hin. Das heißt, auf allen Ebenen vertreten. Aber grundlegend müssen wir erstmal ein Grundsatzprogramm schreiben und auf dem national und lokal aufbauen. Und das, finde ich, ist so erstmal der Grundstein. Und das tun wir seit 2 Jahren. Von Anfang an führen wir diesen Diskurs. Also erstmal haben sich 3 Leute zusammengesetzt. Innerhalb von ein paar Tagen wurden das mehr und mehr. Und plötzlich war es von Varna in Bulgarien bis Den Haag in den Niederlanden, wurden diese Diskussionen geführt. Wo setzen wir überhaupt an? Was sind unsere grundlegenden Werte? Was sind die Probleme, die uns alle, also alle Europäer was angehen? Und was sind die großen Herausforderungen? Klimawandel, Migration. Und wo gibt es konkrete Beispiele? Was funktioniert gut in manchen Ländern? Und wie können wir das überall umsetzen? Oder wo setzen wir erstmal überhaupt an? Also dass diese Diskussion überhaupt erstmal passiert. Und die führen wir von Anfang an. Und ich glaube, da haben wir auch eindeutig, also das sage ich jetzt auch ganz selbstbewusst, anderen Parteien viel voraus, weil wir das seit Anfang an so miteinander umgehen, so miteinander diskutieren und diesen Dialog halt schon von Anfang an führen. Und nicht erst alle 5 Jahre, wenn wir ins Parlament kommen.
Harald, da sind wir ein bisschen bei dir, bei der europäischen Öffentlichkeit, die dich beschäftigt. Jan und ich waren mal bei so einem EU-Gipfel dabei. Und das Spannende danach ist, dass die Staats- und Regierungschefs sich vor die Presse stellen, zeitgleich in unterschiedlichen Räumen, und zwar vor ihre nationale Presse. Und das, was du, Isabel, gerade auch erzählt hast, so ein bisschen legitimieren, warum die und die Entscheidung gefallen ist. Ja, das habe ich für unser Land erkämpft und das andere hat nicht geklappt, da sind die anderen Länder dran schuld. Also so ein bisschen umgekehrt, so den schwarzen Peter im Prinzip auf die EU abgeschoben. Du hast gerade ja erzählt, dass dein polnischer Kollege natürlich über die polnischen Diskurse besser informiert ist, du besser über die deutschen. Wie kriegt man das denn hin, wenn dieser Systemfehler, so nenne ich es mal, da ist? Dass es keine gemeinsame PK gibt, sondern eben diese nationalen PKs mit den unterschiedlichen Spins, die dann erst diskutiert werden.
Also wie man das jetzt journalistisch hinkriegt oder politisch? Weil journalistisch kriegt man es einfach dahin, dass man sich mit anderen Kollegen aus anderen Ländern rückkoppelt und sich gegenseitig austauscht, um daraus ein gesamteuropäisches Bild zu kondensieren. Aber, um bei deinem Fall zu bleiben mit den Ratssitzungen, da ist ja genau, wenn man so will, der grundsätzliche Konstruktionsfehler oder der Mangel, der bisherige Mangel der Europäischen Union, wie wir sie haben, und insbesondere auch der Eurozone, was ja, wenn man so will, ein Teil nur der Union ist, der grundsätzliche Mangel ist, dass wir inzwischen wirtschaftlich hochgradig integriert sind. Das kann man bedauern oder schlecht finden. Es ist auf jeden Fall eine Tatsache. Ja? Jede mittelständische Klitsche hat europaweite Zulieferketten, europaweite Vermarktungsorganisationen. Es gibt keine nationale Volkswirtschaft mehr in der Europäischen Union. Es gibt sie nicht mehr. Sie ist vorbei. Und das große Problem ist, dass wir aber eine politische Verfasstheit der Europäischen Union haben, die nach wie vor in erster Linie darüber definiert ist, dass die nationalen Regierungen miteinander das gemeinsame Wohl verhandeln müssen. Ich muss dich da an einer Stelle korrigieren. Mit allem, was mit Wirtschaft zu tun hat, wird nicht einstimmig entschieden, sondern mit qualifizierter Mehrheit. Also die Mehrheit der Bevölkerung muss vertreten sein und die Mehrheit der Mitgliedstaaten. Aber das grundsätzliche Drama bleibt natürlich, dass das wichtigste Gesetzgebungsorgan der Europäischen Union ist der Ministerrat. Und da muss man, wenn man genau ist, sagen, nicht die Versammlung von Ministern und Staatschefs, sondern das sind 150 verschiedene Arbeitsgruppen mit Vertretern aus den Ministerien der nationalen Regierungen, die über alle möglichen Themengebiete verhandeln, und zwar komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es gibt keine öffentlich einsehbaren Protokolle. Es ist fast unmöglich, innerhalb von, ich sage jetzt mal, normalen journalistischen Berichterstattungszeiträumen wie 24 bis 48 Stunden zu rekonstruieren, welche Regierung in diesem Konzert eigentlich welche Position vertreten hat oder womöglich ihre Position verändert hat, weil man ihr irgendwas angeboten hat. Der gesamte Gesetzgebungsprozess im Rat ist vollständig intransparent und bricht damit grundlegende demokratische Normen. Ja, darüber muss man sich im Klaren sein. Deswegen, also wenn man so will, ich bin voll auf deiner Seite. Diese Institution des Europäischen Rats mit ihren 150 AGs muss dringend reformiert werden. Und das Erste, was passieren muss, ist Transparenz herstellen. Also verpflichtend öffentliche Protokolle, alle Verhandlungsdokumente ins Netz stellen, damit überhaupt Öffentlichkeit entstehen kann. Das ist das, was mich wahnsinnig aufregt. Ich als Journalist habe kein Recht darüber zu erfahren, einfach durch einen Anruf bei irgendeinem Sprecher, welche Regierung hat welche Position vertreten. Das ist absurd. Das ist ungefähr so, als ob die Abstimmungen im Bundesrat geheim wären und wir nicht erfahren würden, welche Position vertritt Nordrhein-Westfalen und welche Position vertritt Baden-Württemberg. Und das darf so nicht bleiben. Und das könnte man übrigens auch ändern, ohne dass überhaupt Vertragsverhandlungen stattfinden. Die Transparenz könnte der Rat sich selbst einfach durch die Änderung der Geschäftsordnung geben. Und da ist genau, da ist Ihre weiche Flanke, und das ist auch nicht nur meine ganz persönliche Meinung, sondern die Bürgerbeauftragte, auf im EU-Jargon Ombudsman genannt, obwohl es eine Frau ist, Emily O'Reilly, hat einen umfassenden Bericht gemacht über die Art der Gesetzgebung im Europäischen Rat und seinen 150 Arbeitsgruppen und hat eindeutig festgestellt, es verstößt gegen demokratische Grundnormen und spielt damit im Grunde den Neonationalisten, den Populisten in die Hände, weil die nämlich sagen können, seht mal, da geschieht ja irgendwie Gesetzgebung und die Menschen haben nichts zu sagen und sie können ja nicht mal erfahren, wie das überhaupt zustande kommt. Und diesen Bericht von Emily O'Reilly, der wirklich knallhart ist, hat der Rat einfach an sich abtropfen lassen. Einen einseitigen, nichtssagenden Brief hatten sie als Antwort. Dann hat das Europäische Parlament eine ähnliche Resolution nochmal verabschiedet. Auch das haben die nationalen Zampanos im Rat einfach ignoriert. An der Stelle dürfen wir keine Ruhe geben. Da müssen wir richtig intervenieren. Es darf so nicht weitergehen. Weil wenn diese Art von intransparenter Gesetzgebung weitergeht, dann spielt es fortwährend den Rechten und den Populisten in die Hände und die wiederum agieren aber mit einer gigantischen Illusion, nämlich mit der, wir könnten es ja auch einfach wieder mit dem Nationalstaat versuchen.
Und da sind wir...
Das geht aber nicht. Also selbst wenn ich mir das wünsche, ich bin ja, muss ehrlich sagen, an der Stelle bin ich den Briten wirklich dankbar. Diese Lektion, ja, wie komme ich raus aus diesem Verein, ohne mir selbst ins Knie zu schießen? Es geht. Es ist ungefähr so praktisch wie umdrehen auf der Autobahn. Ja? Man kann es machen, es ist technisch möglich, aber es ist richtig teuer.
Ja? Da sind wir jetzt aber bei Isabel Hoffmann. Du hast das ja gerade angesprochen im ersten Teil, dass die Rechtspopulisten das ganze System checken und checken, dass nicht alle unzufrieden sind mit der grundsätzlichen EU, aber eben mit Teilfragen. Und dann hast du gesagt, die wissen das geschickt zu nutzen. Darauf kommen wir später zurück. Darauf kommen wir jetzt zurück.
Alles klar. Also was ich einfach sagen wollte, war, dass wir in den letzten Jahren sehen, und ich würde sagen, ich würde den Punkt jetzt mal so setzen, vermutlich bei 2016, vielleicht schon einen Tick vorher, dass die Rechtspopulisten festgestellt haben, dass eine zu harte antieuropäische Linie in Wahlkämpfen ihnen letztlich schadet. Also mal, prototypisch hat man das eigentlich im französischen Wahlkampf gesehen. Als der Wahlkampf losging, gab es ja fast keinen, der sich nicht zumindest europakritisch aufgestellt hat. Das ist einfach zu verlockend, das nicht zu machen, weil das immer eine riesen PR-Strategie ist. Ne? Das ist immer noch so provokativ, dass wenn du dich hinstellst und auch nur halbwegs irgendwie ins Blaue reinschießt, du sofort Medienaufmerksamkeit hast. Das ist natürlich am Anfang von so einem Wahlkampf, vor allen Dingen, wenn dein Wahlkampf fällt, wahnsinnig divers ist und alle irgendwie total im Wettstreit sind um jede Sekunde, um die es da geht, verlockend. Problem war nur, dass je länger dieser Wahlkampf ging, vor allen Dingen gegen Ende, desto gefährlicher wurde das. Und kurz vor, die Franzosen haben ja diese zwei Wahlgänge, kurz vor dem ersten Wahlgang, so 10 Tage ungefähr davor, könnt ihr noch nachlesen, wenn ihr wollt, haben sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite, also sowohl bei Frau Le Pen als auch bei Herrn Mélenchon auf der linken Seite, haben angefangen, Interviews zu geben, in denen sie gesagt haben, wir haben es eigentlich gar nicht so gemeint. Ne? Frau Le Pen hat gesagt, das mit dem Euro, das finden wir gar nicht, das waren wir uns vielleicht und wir wollen und so, und das überlegen wir uns nochmal. Aber da war es schon zu spät, weil der Fakt ist, dass die Leute offenbar eine wahnsinnige Hürde davor haben, diese Gemeinschaft zu verlassen. Ja? Bei jeder Kritik, bei jedem Unverständnis, bei jeder Empörung, bei jedem Missverstanden werden, bei jeder Intransparenz, bei jedem, dieses Europa ist ja auch so eine riesige Projektionsfläche, ne, wie so eine Leinwand, da kann auch jeder so ganz einfach das drauf projizieren, was ihn irgendwie besonders unglücklich oder unzufrieden gerade macht. Gibt es einfach diese Linie, über die Mehrheit der Leute nicht drüber will, und selbst in Griechenland, in Land, das nun wirklich durch so harte Zeiten gegangen ist, war letztlich auch Herr Tsipras konnte an dem reinen Faktum nicht vorbei, dass die Griechen nicht austreten wollten, selbst in diesem Sommer 2015, als es dieses totale High Noon gab.
Und zwar zu Recht.
Ja, und zwar zu Recht. Aber das wissen die, weil die natürlich A, sich viel unterhalten und B, natürlich auch in empirische Sozialforschung gucken, die sind ja auch nicht doof. Aber, und da will ich auch nochmal darauf hinweisen, das ist zwar eine Realität und auch eine Realität, die anzuerkennen wahnsinnig wichtig ist, aber Herr Farage, Nigel Farage aus Großbritannien, Gründer der UKIP, der ja absolut zu den größten
Brexit-Party.
Ja, und absolut zu den größten und begabtesten Giftmischern in dieser Gruppe gehört, der hatte so einen regulären Satz, den er immer wiederholt hat, und das war, wisst ihr, die Europäische Union war eine richtig gute Idee, aber sie funktioniert einfach nicht. Und jedem, der mir sagt, weißt du, Isabel, das ist ja gut und schön, aber mit deinem Prinzip und Potenzial ist positiv und Tagesgeschäft und kurzfristige Zukunftsprojektion ist negativ, damit kann man ja keine Politik machen, sage ich, Farage wusste genau, wie er Politik macht. Nämlich mit dieser Aussage trifft er genau diesen neuralgischen Punkt der Ambivalenz und zieht die Leute auf die dunkle Seite des Mondes, wie ich es sagen würde. Ja? So, und das Unglück ist, dass die anderen, die sagen, das ist oft ein Kreuz, wie das läuft zurzeit. Wir haben viel zu viele Konflikte. Das kommt häufig zu dysfunktional rüber, obwohl es in den meisten Fällen gar nicht so dysfunktional ist. Merkst schon, ich mache jetzt schon wahnsinnig viele Sätze, um eigentlich diese eigentliche super einfache Idee.
Noch kann ich folgen, könnt ihr folgen?
Ja? Okay, aber egal was es ist, so, das ist, wir müssen diesen einfachen einen Satz auf der anderen Seite finden. Und das würde ich mir von Volt wünschen, dass ihr sozusagen da auf der anderen Seite steht und sagt, so, und jetzt nach vorne.
Es geht doch.
Jetzt nach vorne.
Ja.
Ist das der Satz, es geht doch?
Nee, der Satz ist, jetzt bist du dran. unser Weißlogan ist, jetzt bist du dran. Werd aktiv und übernimm Verantwortung. Also wir sind ja Bewegung und Partei. Das ist nach wie vor eigentlich im Nachhinein der interessantere Aspekt für mich eigentlich auch jetzt, für mich war es erstmal Partei und mehr kam dann wurde mir dann bewusst, was das eigentlich bedeutet, auch gleichzeitig eine Bewegung zu sein und was es bedeutet, aktiv Politik mitzugestalten zu können und wie wir auch anders dann auch Politik machen. Ne? Also dass jeder wirklich, wir haben im Endeffekt mehr Members als wirkliche Parteimitglieder, die aktiv am Programm auf allen Ebenen mitschreiben. Und um eben diese europäische Öffentlichkeit zu schaffen und auch wirklich gehört zu werden und diskutieren zu können über gewisse Sachen. Aber ja, auf jeden Fall, unser Fazit ist mit Mut nach vorne und es funktioniert. Wir haben es schon bewiesen, weil wir haben es geschafft, ein europäisches Grundsatzprogramm zu schreiben. Und wir haben es geschafft, trotz kultureller Unterschiede oder wirtschaftlicher Unterschiede so einen Dialog zu führen und das gemeinsam anzugehen. Also ja, es geht. Es funktioniert.
Wie kriegt man das auf die Kette? Warum kriegt ihr das besser hin als der Rest der Parteien?
Weil wir ganz konsequent von Anfang an das so machen und da auch immer wieder uns jetzt auch, wo es ist wirklich schwer, also es ist gar nicht so einfach. Wir haben in allen Ländern ganz unterschiedliche Hürden, auch um zur Wahl anzutreten. In Italien mussten wir über 150.000 Unterschriften sammeln. Wir sind in dem Land.
Ihr dürft auch nicht überall jetzt teilnehmen.
Nee, wir treten in 8 Ländern, nehmen wir teil. In Bulgarien, Spanien, Schweden, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Deutschland. Habe ich irgendwas vergessen? Schweden. Das hatte ich schon. Irgendwas fehlt.
Kann man online nachlesen.
Genau. Ja, also Spanien, Bulgarien. Nein, das ist so wichtig. Das ist so ein Riesenerfolg. Spanien, Schweden, Bulgarien, Niederlande, Deutschland, Luxemburg, Belgien. So.
Schweden.
Irgendwas fehlt.
Genau, aber ist es nicht damit dann schon gescheitert?
Oh, England. In England treten wir auch noch an. Mhm. Und also in der UK, genau. Aber wir haben...
Stimmt, die sind ja noch drin.
Genau, da ist unser Italiener, der dann, also der Präsident von Volta Europa, der hat sich jetzt in London als Independent-Kandidat aufstellen lassen, weil es auch, also für uns spielt es auch keine Rolle, wo wir uns aufstellen, Hauptsache, ne, wir sind europäische Kandidaten. So, und genau, und da waren aber ganz unterschiedliche Hürden auch. Und die Italiener, die wahnsinnig stark sind, also die Bewegung als auch die Partei, die hatten eine Hürde von, mussten halt 150.000 Unterschriften sammeln. Wir hier in Deutschland mussten nur knapp 4.000 sammeln. In den Niederlanden musste man gar keine sammeln. Die haben aber eine Prozenthürde. Wir haben keine Prozenthürde. In manchen Ländern mussten wir von Abgeordneten Unterschriften kriegen. Da kann ja auch einfach einer sagen, nö, finde ich nicht gut, ist mir egal. Und da versuchen wir uns natürlich gegenseitig zu unterstützen, aber vor allen Dingen noch am Anfang ist es super schwierig, da einen komplett europäischen Wahlkampf zu führen, den wir wirklich auch führen wollen. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Wir haben jetzt das österreichische Team, das es auch nicht geschafft hat, wegen den hohen Auflagen, die bei uns beim Wahlkampf mitmachen. Aber wir wollen, ja, es ist gar nicht so einfach, ne, von Anfang an und dann konsequent zu bleiben.
Bevor wir zu sehr in die Details abdriften, ich habe noch diesen einen Satz, Isabel, den du gerade gesagt hast.
Vassili, ja. Harald hat sich noch dazu gemeldet.
Genau, ich habe es gesehen. Genau. Okay. Ich würde gern Paulina was fragen, und zwar dieser Satz, EU, gute Idee, aber so richtig funktioniert es nicht, was Nigel Farage ins Spiel gebracht hat. Wie oft hast du diesen Satz in den Dialogen, die du geführt hast, gehört?
Glücklicherweise kein Mal, aber die Mentalität, die dahinter steht, die ist da. Natürlich, die habe ich schon öfter gehört. Ein anderer Gedanke dazu. Du hast gerade von der dunklen Seite des Mondes gesprochen, auf die gezogen wird, richtig? Ich glaube, dass das, was wir unter anderem brauchen, um Wählerinnen und Wähler und europäische BürgerInnen auf der hellen Seite des Mondes zu lassen, aber auch konkrete Zukunftsbilder sind. Mir fehlt das Konkrete komplett im europäischen Wahlkampf gerade wieder. Also wenn wir über... Erstmal braucht es natürlich positive Zukunftsbilder, aber wie sehen die genau aus? Auf bis zu 5 Parteien, bis zu 5 Plakaten von den Parteien lässt sich gerade soziales Europa lesen. Aber wie dieses soziale Europa aussieht für unterschiedliche Persona genau, ist eben nicht ausbuchstabiert. Und ich glaube, das muss gemacht werden. Erst wenn ich eine konkrete Vorstellung davon habe, wie es sein könnte oder wo ich hin will, fällt es mir schwer, davon weggezogen zu werden oder schnell aufzugeben und fallen zu lassen.
Aber war Wahlkampf nicht schon immer so, dass Plakate platte Sprüche haben und nicht besonders in die Tiefe gehen?
Nein, ich glaube, es gibt auch Wahlkämpfe, wo sehr, sehr genau gezeichnet wird, um wen es geht und was passiert. Ich weiß nicht, beispielsweise das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, ist eine der bekanntesten Dinge, glaube ich, aus dem Wahlkampf von Obama 2008, damals Joe the Plumber. Also es gibt immer Personas, die manchmal gezeichnet werden und deren Situation, da wird gesagt, dieser Mensch muss in der Lage sein, sich das leisten zu können, so leben zu können. Also ich denke mir jetzt mal ein Beispiel aus. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, über die Klimawahl und über Klimaziele, dann möchte ich, dass wir so konkret werden, dass wir sagen können irgendwie, ich bin gesund, ich kann gesund leben, meine Haut war noch nie so sauber und gesund. Es ist günstig, ich kann den Strom bezahlen. All diese Dinge, also ausbuchstabieren, was heißt es denn, wenn die Zukunft nachhaltig ist in Europa? Was heißt es denn, wenn wir von einem sozialen Europa reden? Und ich finde nicht, dass man sich damit zurücklehnen kann, zu sagen, naja, Wahlkampf, da müssen wir halt immer ein bisschen abspecken und dann bleibt einfach nur noch Solidarität auf dem Plakat stehen.
Es ist aber, darf ich? Ja, weil wir sind jetzt bei der Wahl und bei dem Parlament.
Ja.
Es ist aber bei der Europawahl besonders schlimm. Und das liegt in der Natur dieser Wahlen. Weil, und das ist das ganze Drama des Europäischen Parlaments, ist, dass es ja überhaupt kein richtiges Europäisches Parlament ist, sondern es handelt sich um eine Versammlung von Delegationen der jeweiligen nationalen Parteien. Wir können ja überhaupt nicht europäisch wählen. Ja? Diese sogenannten Spitzenkandidaten, also Herrn Weber für die Konservativen und Herrn Timmermans für die Sozialdemokraten, ja, und Frau Keller für die Grünen und so weiter, die können ja jeweils nur in den Ländern gewählt werden, in denen sie zu Hause sind. Und in den meisten anderen Ländern sind sie gar nicht bekannt. Also ich meine, die Sozialdemokraten haben, glaube ich, in ganz Deutschland kein einziges Plakat aufgehängt mit Herrn Timmermans.
Sie sind ja noch nicht mal bei uns bekannt.
Ja, ja, natürlich, das kommt dann noch dazu. Also das Riesenproblem ist, dass dieses jetzige, heutige Parlament und auch das künftige im Wesentlichen aus Abgesandten der nationalen Parteien besteht, die sich auch im Wesentlichen wiederum darüber definieren, was sie für ihre heimische Parteiklientel machen können, die aber gar nicht kollektiv und vor allem in ihrer großen Mehrheit, es gibt sehr gute Europaparlamentarier, ja, also ich will jetzt nicht pauschale Politikbeschimpfung machen, aber in der Mehrheit und in den grundsätzlichen Fragen ist dieses Europäische Parlament immer nur ein verlängerter Arm der Mehrheit des Europäischen Rates. Es ist kein richtiges Europäisches Parlament. Und dass das nicht so ist, konnte man leider während der Eurokrise krass besichtigen, weil dort wurde nämlich das Europäische Parlament mal eben kurz komplett ausgeschaltet. Da hat die Eurogruppe, das ist die Gruppe der Finanzminister der Eurozone, hat für sich beschlossen, diese ganze Geschichte, wie wir mit den überschuldeten Ländern umgehen, wie wir Notkredite ausreichen, wie wir Krisenprogramme verordnen und so weiter, dafür brauchen wir kein Parlament. Das machen wir intergouvernemental. Dafür haben sie eine Staatsbank gegründet, die hat 400 Milliarden Euro Kredite ausgereicht. Die heißt Europäischer Stabilisierungsmechanismus. Es handelt sich aber um eine Staatsbank. Und da wird eine riesige Funktionärskaste ausgesandt, die sogenannte Troika, die für Millionen von Menschen tiefgreifende Entscheidungen trifft, sich unmittelbar in die nationale Politik einmischt. Und das Europäische Parlament hat kein Recht, diese Leute auch nur zur Rechenschaft zu ziehen. Die genießen sogar diplomatische Immunität. Ich habe in einem Fall krasse Verdacht auf Korruption nachweisen können. Es gibt keinen europäischen Staatsanwalt, der das überhaupt ermitteln darf, weil er nämlich diplomatisch immun ist, der entsprechende Typ. Und dieses ganze Ding, diese, wenn man so will, diese völlig an allen demokratischen Grundnormen vorbei organisierte Krisenbewältigungsstrategie in den Euro-Ländern, das hat das Europäische Parlament praktisch ohne Widerspruch geschehen lassen, anstatt zu sagen, ey, habt ihr sie noch alle? Wir sind gewählt und ihr seid nur Funktionäre. Aber sie haben sich nicht gewehrt. Sie haben dann mal irgendwann einen Bericht gemacht, ja, das ist alles illegal. Aber es hatte keine Konsequenzen.
Aber darf ich ganz kurz... Das arme Europäische Parlament, das ist schon geschlagen genug. Also denn, weil man kann auch sagen, dass alles, was das heute ist, sie sich selbst erkämpft haben. Also jedes Recht, das sie haben, letztlich ist das Europäische Parlament vermutlich agiler in Machtfragen und institutionellen Fragen aggressiver und über die Jahre hinweg erfolgreicher als, ich wage mich mal weit nach vorne, jedes nationale Parlament, was wir so haben. Das heißt nicht, dass sie den Status der Perfektion erreicht haben, aber das heißt, dass ihnen das auch oft vorgeworfen wird. Wenn man in Brüssel in den Institutionen so unterwegs ist und sich so umhört, dann heißt es immer, ja, das Europäische Parlament, die sind ja im Wesentlichen mit institutionellen Machtfragen beschäftigt. Ja? Das wäre aber in der Analyse das genaue Gegenteil von dem, was du gerade dargestellt hast. Also man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie so eine Art Lämpchenparlament sind, nein, das immer nur quasi sich selbst schon zum Schlachthof führt.
Nein, es ist ja noch schlimmer. Es ist ja noch schlimmer. Sie haben die Macht längst. Wenn die Mehrheit im Parlament will, dann muss die Kommission morgen gehen, dann wird das Budget blockiert und dann läuft nichts mehr in der EU. Sie haben die Macht, auch ohne das Initiativrecht. Dieses Parlament ist keineswegs machtlos. Was ich Ihnen vorwerfe, ist, dass Sie von dieser Macht nicht Gebrauch machen, um die demokratischen Grundrechte Ihrer Wähler zu verteidigen. Zum Beispiel, indem Sie Transparenz im Rat erzwingen. Oder aber zum Beispiel, indem Sie sich dazu durchringen, gemeinsam auf europaweiten Listen zu kandidieren, damit Sie sich auch wirklich vor allen europäischen Wählern für Ihre Taten verantworten müssen.
Warum machen Sie das nicht?
Warum machen Sie das nicht? Weil Sie lieber an Ihren nationalen Parteien dranhängen und eben genau dieses Risiko nicht eingehen wollen, dass Sie sich für Ihre Taten und für Ihre Beschlüsse europaweit rechtfertigen müssen. Das ist nämlich ziemlich verdammt harte Arbeit, wenn man das machen müsste.
Aber die kommen natürlich... Ich bin sozusagen auf deiner Wunschliste total bei dir. Ich nur kurzen Hintergrund, was man, glaube ich, auch immer wieder verstehen muss, wenn man auf dieses europäische System guckt und sich fragt, warum bewegen die sich nicht, warum geht das nicht noch besser, warum? Hier gibt es ja sozusagen, dieses europäische politische System hat so zwei seltsame Eltern. Nämlich das eine ist so dieses ganz klassisch diplomatische, ne, so Nationalstaaten, verhalten sich untereinander, verhandeln miteinander als souveräne Staaten. Das sieht man an ganz vielen Stellen, wenn man auf dieses politische System schaut. Du hast ja auch gerade gesagt, wie wird das eigentlich im Rat verhandelt? Warum kann man da eigentlich nicht einblicken? Das ist ja eigentlich völlig widersinnig im Verhältnis zu wie das in jeder Demokratie organisiert werden würde. Da hast du halt deine Erklärung, weil das auf die diplomatische Tradition zurückgeht und weil es halt im Augenblick auch einfach mal wahnsinnig praktisch ist, Punkt, ne? Und dann hast du irgendwann, weil die Leute, die EU gebaut haben, ja auch letztlich alle Demokraten sind und dann mit jeder Vertragsveränderung auch gedacht haben, naja, das ist so richtig demokratisch, das nicht. Und dann haben wir Ende der 70er Jahre im Parlament und dann wird das irgendwann frei gewählt, dann kriegt das immer mehr Rechte, aber es ist irgendwie und trotzdem, also so diese Debatte ist ja auch wichtig in diesem System, aber das ist so ein anderes Elternteil. So, und in ganz vielen Momenten bekämpfen sich so ein bisschen diese beiden Prinzipien. Ja? Und ich glaube, es geht irgendwie darum, dass wir das so weiterentwickeln, dass dieses demokratische Prinzip irgendwie Überhand nimmt und sich dann da auch durchsetzt, damit wir wirklich irgendwie in eine bessere Situation kommen. Aber viele auch der Akteure hängen mental immer noch in diesen nationalstaatlichen Settings fest. Und das ist also natürlich
seit 8 Jahren geht es rückwärts und nicht vorwärts. Ich würde ja gerne daran glauben, aber Entschuldigung, ich verfolge das nun wirklich mit meiner Arbeit jeden Tag. Und ich sehe, es wird immer weniger demokratisch und nicht mehr. Seit 8 Jahren geht es rückwärts. Diese ganze Euro-Krisenbewältigung war eine einzige Vergewaltigung demokratischer Grundprinzipien. Und das Parlament hat sich nicht gewehrt. Das müssen Sie sich vorwerfen lassen.
Ich fasse mal ganz kurz zusammen, damit wir weitergehen. Also, wir haben ein sehr, sehr kompliziertes, eine sehr, sehr komplizierte Struktur. Ungewöhnlich, das ist diplomatisch formuliert. Wir haben Spitzenkandidaten, die super unbekannt sind, keiner kennt die. Wir haben Parteien, die sich an den nationalen Interessen ihrer jeweiligen Partei orientieren und nicht gesamteuropäisch denken. Warum wollt, tut ihr euch das an? Also was soll das in dieses Konstrukt reingehen? Müsste man das nicht vollkommen neu denken?
Ja, tun wir. Also genau deswegen bin ich dabei, weil ich, also um nochmal auch da kurz darauf zurückzukommen, ja, die Parlamentarier im Europäischen Parlament müssen aufstehen und sagen, wir stehen dazu, wir stehen zu unserer Entscheidung und das stimmt nicht überein mit dem, was national entschieden wurde, ganz klar. Dazu haben sie, das können sie.
Tun sie aber nicht.
Tun sie nicht. Und auf der anderen Seite tun es aber auch nicht die nationalen Politiker. Also ganz klar gibt es ganz klare Blockaden von einzelnen nationalen Staatsoberhäuptern. Es gibt also der Vertrag zwischen Macron und Merkel, ja, schön und gut. Warum zwischen zwei Ländern? Warum nicht gesamteuropäisch? Warum wieder die beiden, die da einzeln im Vordergrund stehen und sagen, oh, wir sind pro-europäisch und es ist alles so toll. Es ist einfach eine Farce. Es stimmt einfach nicht, wenn man nicht gesamteuropäisch handelt. Fakt. Finde ich so. Ja.
Also um die Sache ein bisschen zugespitzt auszudrücken, das ist ja nun mein Job. Jedes Land, das so verfasst wäre wie die Europäische Union, könnte mangels demokratischer Prinzipien selbst nicht Mitglied sein in dieser Union. Und darin spiegelt sich die ganze Absurdität.
Ja. Okay. Also ich gehöre grundlegend, obwohl ich deine Wunschliste auch unterzeichne, gehöre ich zum Team Optimismus und muss dich jetzt einmal auch zugespitzt zurückfragen, würdest du dann der AfD recht geben, die sagt, abschaffen und neu machen, was es braucht?
Nein, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Nationale Lösungen gibt es nicht. Die Option ist vergeben. Wir sind inzwischen in einem hochgradig integrierten Markt. Wir haben mit 17 Staaten eine gemeinsame Währung. Und der Rückweg, also der Rückweg daraus, das wieder rückzuentwickeln, würde bedeuten, wir würden die hochgradig entwickelte europäische Arbeitsteilung in der Wirtschaft wieder runterfahren. Das heißt, die Produktivität würde sinken. Wir würden eine selbstgemachte Rezession kriegen. Der Austritt aus dem Euro, man muss sich einfach mal nur in die Rolle eines Unternehmers versetzen. Alle meine Verträge sind in Euro nominiert. Wenn jetzt plötzlich alle diese Verträge wieder in nationalen Währungen bezahlt werden und die dann plötzlich wieder schwankende Wechselkurse miteinander haben, wer entscheidet denn, wer wie viel bezahlt? Die europäische Justiz würde zusammenbrechen unter einer Welle von Vertragsverletzungsverfahren. Es gibt keinen praktikablen Weg zurück. Wir müssen eine europäische Lösung finden. Es geht nur vorwärts raus.
Dazu?
Einen Gedanken noch hier. Ja. Um das Spektrum, über das wir reden, innerhalb der EU mal zu erweitern und auch noch etwas Positives reinzuholen. Ich beschäftige mich gerade unter anderem mit Gedanken über die europäische Zivilgesellschaft, inwiefern es sie gibt oder was sie dann ist und wie sie gefördert werden könnte. Und im Zuge dessen bin ich viel im Kontakt mit unterschiedlichen Aktivistinnen und Aktivisten aus anderen europäischen Ländern, beispielsweise aus Ländern, in denen sogenannte Shrinking Spaces entstehen. Also zivilgesellschaftliche Räume, öffentliche Räume, die verkleinert werden, die zurückgedrängt werden, dadurch, dass das Verhalten der Aktivistinnen der Regierung nicht gefällt. Denn Beispiel Rechtsstaatlichkeit wird eingeschränkt, es gibt keine Räume mehr, es gibt keine finanzielle Unterstützung, irgendwann gibt es keine mediale Aufmerksamkeit und irgendwann darf man gar nicht mehr handeln und im schlimmsten Fall verschwindet man oder ist im Knast. Schnelle Abhandlung dessen, aber es passieren solche Dinge.
Wo zum Beispiel?
Und in Ungarn, in Polen, mittlerweile in Italien. Und mit den Aktivistinnen und Aktivisten, mit denen ich gesprochen habe, für die ist Europa eine konkrete Hoffnung. Für die ist Europa und nicht das unbedingt, was wir heute haben, aber das, was wir übermorgen haben könnten, wenn wir uns engagieren und einbringen und unsere Stimmen in einer europäischen Öffentlichkeit laut machen, für die ist es ein Ziel und eine Hoffnung. Und ich finde das legitim und richtig. Und ich finde, das ist ein Mandat, das ist ein Aufruf gegenüber allen EntscheidungsträgerInnen in Forschung, in Journalismus und in Politik und auch in die Zivilgesellschaft rein, zu sagen, Europa muss die Verantwortung übernehmen. Genauso da darf es auch nicht auf nationalstaatlicher Ebene bleiben. Und da kann Europa durchaus Antworten bieten.
Du hast dich gerade über die plumpen Sätze auf den Wahlplakaten beschwert. Welche Sätze schreiben die denn auf diese Wahlplakate drauf? Welche Hoffnung knüpfen die an? Mit welchen Inhalten füllen sie diese Hoffnung?
Wer jetzt?
Die Aktivisten.
Genau, die Aktivisten mit den Aktivistinnen, mit denen du sprichst.
Naja, sie wünschen sich vor allen Dingen, also es geht eigentlich um die Sicherung von gewissen überlebensnotwendigen Ressourcen für einen Aktivisten. Ja, das ist erstmal das Rechtsstaatlichkeit, Rechtssicherheit. Für einige der Aktivistinnen bedeutet es Sicherheit, einen Verein zu gründen. Für andere bedeutet es Unsicherheit, ein gemeinnütziger Verein zu werden nach dem nationalen Recht, weil das dann heißt, dass nicht nur in die Finanzen reingeguckt wird, sondern dass sehr viel weiteres Einblicksrecht es gibt von Seiten der Regierung. Sie wünschen sich ein europäisches Vereinsrecht beispielsweise, das gewisse Rechte sichert und festhält. Sie wünschen sich andere Ressourcen, wie zum Beispiel virtuelle und auch physische Räume, wo sie sich treffen können mit ihren gegründeten Vereinen. Sie wünschen sich natürlich das Recht, auch öffentlich auftreten können, zu demonstrieren zu können und all sowas, ohne gleich zu befürchten, dass die eigene Familie am nächsten Tag bedroht wird. Solche Dinge sind es.
Harald, würdest du den Leuten sagen, lass das lieber sein mit der Hoffnung?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich würde Ihnen sagen, vernetzt euch mit vielen anderen, in möglichst vielen anderen europäischen Ländern. Stellt Öffentlichkeit für euer Anliegen her. Öffentlichkeit ist der beste Schutz gegen Repression. Und versucht, Informationen, die ihr vielleicht in eurem Land nicht veröffentlicht könnt, weil die Repression schon zu stark ist, versucht sie ins Ausland zu bringen, um darüber Druck zu erzeugen. Also nur damit, um ein Missverständnis zu vermeiden, ich bin mit Leib und Seele Europäer. Ich halte die europäische Integration ich bin jetzt schon 62, in meiner persönlichen Biografie ist es der größte politische Fortschritt, den ich überhaupt mir denken konnte. Ja? Und gerade deswegen ärgere ich mich so, dass diese nationalen Regierungsvertreter permanent alles dafür tun, um eben dieses Projekt scheitern zu lassen, indem sie an ihrer bornierten nationalen Perspektive festhalten und es verunmöglichen, dass sowas wie eine Definition von europäischem Gemeinwohl aus diesen Institutionen überhaupt herauskommt. Ich sag mal, es gab Zeiten, da hatten wir Kommissionspräsidenten, Jacques Delors war so einer. Der war tatsächlich in der Lage, für das europäische Gesamte zu denken, das auch zu repräsentieren, obwohl er ursprünglich mal aus Frankreich kam. Ja? Aber diese Zeiten sind leider vorbei. Entsprechende Persönlichkeiten haben wir im Moment auf europäischer Ebene nicht. Und die einzige Chance, um irgendwie denn die Grundlage dafür zu schaffen, ist genau, dass die Leute, von denen du gesprochen hast, sich über die Grenzen hinweg vernetzen und solche Parteien gründen und andere Initiativen europaweit machen, um den nationalen Zampanos die rote Karte zu zeigen und zu sagen, lasst euch mit euren angestaubten Rezepten pensionieren. Diese Art von Politik kann Europa nicht mehr gesund machen.
Jan und ich sind heute aus Paris wiedergekommen und wir dachten, Frankreich, Macron, irgendwie cooler Typ, hält gute Reden, proeuropäisch. Dann waren wir dort, haben mit den Leuten gesprochen und die waren alles andere als angetan von ihm. Haben gesagt, ja, der hält gute Reden, aber macht am Ende nicht so viel. Und wir haben jetzt am Anfang skizziert, es gibt Probleme, es gibt institutionelle Probleme, die man irgendwie lösen kann, die man positiverweise geframed als Herausforderung bezeichnen kann. Aber was mich interessiert, wo geht es denn jetzt hin? Wir haben rechte Tendenzen, geht es nach rechts, geht es auseinander, Stichwort Brexit. Wir haben in Frankreich auch ein paar Frexit-Plakate gesehen. In Deutschland gibt es auch eine Partei, die den Gare-Exit irgendwie thematisiert.
Aber Sie reden nur ganz ungern darüber.
Sie reden nur ganz ungern darüber, genau. Isabel hat ja schon erklärt, warum. Aber auch da vielleicht zu den Fakten. Isabel, wie ist die Stimmung? Wie ist die Stimmung mit Blick auf die Wahl? Was schätzt du, in welche Richtung es geht?
Wir machen keine Wahlforschung, wir machen keine Prognosen. Ja? Bei uns wirst du nicht finden, 3,5% mehr als im vergangenen Jahr.
Ich weiß, aber du hast ja die Grundlagen.
Nee, aber sag ich, genau. Also was wir machen, ist, wir schauen uns die europäische Meinungslandschaft an und die Haltung und die Emotionen und die Motivationen, die hinter politischen Entscheidungen liegen. Und was wir im Augenblick ganz stark sehen, nicht nur vor der Wahl, sondern das sehen wir eigentlich, seit wir diese Forschung machen, seit 2015. Das ist eine Spaltung gibt zwischen denjenigen, die positiv in die Zukunft gucken und denjenigen, die eher ängstlich in die Zukunft gucken. Ja? Und wenn man sich dann anschaut, wie sich diese beiden, das ist ungefähr so Hälfte-Hälfte, wenn du auf die EU insgesamt schaust, aber auch auf die eigenen einzelnen Länder betrachtet, manche Länder ist ein bisschen positiver, Deutschland gehört gerade dazu, manche Länder sind sehr viel negativer, Frankreich gehört da im Augenblick ganz besonders dazu. Aber das ist so eine Grundkonstante. Und wenn du dir dann anschaust, was unterscheidet denn diejenigen, die so positiv in die Zukunft gucken, entweder auf ihre eigene Zukunft oder auf die Zukunft der Gesellschaft, Und was unterscheidet die von denjenigen, die ängstlich sind, die Sorgen haben? Dann sieht man, dass die Ängstlichen sich tendenziell mehr an die Ränder orientieren des politischen Parteispektrums, dass die wirklich heftige Systemkritik, also im Sinne der Systemablehnung, die man ja jahrelang instinktiv eher so, sagen wir, in den linken politischen Bereich verorientiert hätte, jetzt nach rechts gerückt ist, von der Wählerschaft her. Und dass diese Leute negativer sind dem politischen System gegenüber, wie es funktioniert, welche Resultate es für sie produziert, etc., etc. Das Interessante ist, da kommen wir auch nochmal gerade darauf, was du gerade gesagt hast, Pauline, ist, dass diesen Teil derjenigen, die sich Sorgen machen um die Zukunft, die sind eigentlich so ein bisschen gespalten. Da gibt es irgendwie das sind wirklich so nochmal wirklich eher Nationalisten, weil die eher wirklich sich um Abschottung, denen geht es schon auch um Abschottung in jeder Hinsicht. Aber die andere Hälfte dieser Leute, die setzen eigentlich auf die EU und die haben nicht nur auf die EU, auf die Politik insgesamt. Denn ich sollte noch eins dazu sagen, was ich auch ganz wichtig finde, ist, was wir total in unseren Daten sehen, ist, dass dort, wo die EU oder die europäische Politik schlechte Noten bekommt, die nationale Politik auch schlechte Noten bekommt. Und das ist wirklich ein total durchgehendes Ding.
Überraschung.
Und wir sollten, ja genau, es ist halt keiner, aber es ist halt schön, das sozusagen in den Daten zu sehen und dann einfach auch zu sagen, hey, alle ihr, die versuchen wollt, diesen Moment der Malaise, die wir zurzeit haben, ne, auf eine höhere politische Ebene zu schieben und damit irgendwie zu suggerieren, das hätte mit uns hier nichts zu tun, das ist einfach schlicht falsch und das ist auch einfach unredlich und das wird letztlich dann den Graben eher vertiefen, als dass es ihn irgendwie zuschüttet. Jetzt weiß ich nicht genau, ob ich auf deine Frage geantwortet habe.
Das passt. Ich kann nämlich direkt die Frage einfach weiterleiten an Caroline. Was ist denn eure Antwort auf diese Spaltung, die Isabel gerade skizziert hat, die wir alle irgendwie im Alltag, in Diskussionen immer häufiger auch feststellen?
Also tatsächlich zuhören. Ich glaube, Ängste können eine negative Auswirkung haben, also dass man sich eher zurückzieht und abschottet, kann aber auch dazu aktivieren, dass man aktiv wird, also dazu führen, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt nichts ändere, wenn ich jetzt nichts mache, dann geht es in eine komplett falsche Richtung. Da kann man natürlich dann so oder so aktiv werden. Ich glaube, es ist schon eine, ich bin sehr optimistisch und ich glaube, es geht weiter nach vorne. Es gibt nicht ohne Grund jetzt eine Bewegung wie uns. Ne? Also das hat ja, also die Krise, der Brexit hat ja dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt nicht irgendwas machen, wenn jetzt nicht irgendwas passiert, dann gehen wir in eine ganz andere Richtung oder der Populismus, der Rechtspopulismus vor allen Dingen, normalisiert sich, was ich immer schockierend finde, also wie normal es ist, negativ geframte Hetze zu oder einfach Hetze zu lesen und wie das einfach normal ist. Also ich finde, es ist absolut nicht normal. Ich finde es nicht verständlich und ich finde, man soll laut werden, man soll sich hinstellen und aktiv werden. Und obwohl ich sehr positiv ausgerichtet bin, dass diese Wahl sehr entscheidend wird und dass es in die richtige Richtung nach vorne geht, sehen die Prognosen nicht rosig aus und ich würde mich auch nicht darauf verlassen, weil das haben wir schon viel zu oft und deswegen bin ich auch aktiv geworden und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, wählen zu gehen.
Paulina, du nickst. Geht es seit dem Brexit deiner Meinung nach in die richtige Richtung? Hat die EU, haben die europäischen Politikerinnen was daraus gelernt?
Ich nicke aufgrund der Sorge vor der Normalisierung. Mein Herz schlägt ja bei Kleiner 5, einer Initiative, die ich mitgegründet habe 2016, eine Initiative, die sich mit radikaler Höflichkeit gegen Rechtspopulismus stark macht. Und deswegen kann ich dir nur zustimmen. Nein, in eine gute Richtung geht es nicht. Meine Sorge kreist darum, dass wir eine destruktive Dominanz im Europäischen Parlament zu befürchten haben. Aber ich bin, weiß nicht, ob das an meinem Namen liegt, an Paulina Fröhlich, ich bin Zwangsoptimistin. Ich denke jetzt erstmal.
Ich habe mir die ganze Zeit auf die Zähne gebissen. Normalerweise mache ich gerne
danke.
So Wortwitz.
Danke, danke.
Keine Namenswitze.
Macht kaum jemand. genau. Nein, genau. Deswegen, ich will jetzt gar nicht so in dieses Rechtspopulismus-Loch rutschen, darüber reden wir viel zu oft. Ich möchte über die anderen Dinge reden, die es zu verbessern gilt. Ich freue mich über Bewegungen und Parteien wie Volt. Ich hoffe, dass ihr den Mut und die Kraft nicht verliert, auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht so sein sollte, wie es euch jetzt wünscht oder wie wir es uns alle wünschen für euch. Ich glaube, es gilt, das zu tun, was du gerade sagtest, Kräfte zu bündeln und das transnational. Und besser zu werden, voneinander zu lernen. Wir müssen voneinander lernen. Wir sind nicht die Ersten, die auf die Idee kommen, Dinge besser zu machen. Wir sind auch nicht die Ersten, die das EU-Parlament kritisieren und sowas. Wir sollten voneinander lernen, zuhören, verstehen und dann am besten weiser morgen aufwachen und dann auch gerne selbstkritisch handeln und sagen, ups, gestern habe ich es nicht so gut gemacht, heute mache ich es besser.
Jan, wollen wir mal auf die modischen Fragen ein bisschen wechseln?
Auf die modischen
Fragen? Ja, du machst mir immer modisch Vorwürfe.
Du bist auf jeden Fall zu spät dran mit deinem Souvenir-König Europa-Pulli.
Ein bisschen Markenwerbung noch.
Es gibt auch noch andere Pullover von...
Mit europäischen Sternen.
Mit europäischen
Sternen von europäischen
drauf. Aber seit Chrissy Lindner den trägt, ist er vielleicht
auch. Chrissy, so nennt ihr euch?
Ja, privat ist das so eine Sache zwischen uns. Ja, popkulturell habe ich mich das gefragt. Vielleicht ist Volt die Antwort darauf, aber dieses popkulturelle Potenzial, was in Europa steht und dass viele Leute in meiner Generation sich damit identifizieren, du wirst wahrscheinlich sagen, ihr schafft das, aber warum schaffen die etablierten Parteien das nicht, das für sich zu nutzen und Europa auch mal wieder fresh zu präsentieren?
Es wird uns oft vorgeworfen, dass wir zu jung sind. Ich finde das eigentlich total genial, dass wir so jung sind, eben weil wir auf sowas eher eingehen können oder einfach lockerer sind. Wir duzen uns alle, wir sind irgendwie so eine riesige Familie auch. Wir haben aber auf jeden Fall auch, was Kultur angeht, noch viel zu machen. Also wir sind, würde ich sagen, noch, obwohl wir europaweit aufgestellt sind, von noch sehr homogen. Und das ist etwas, was mich eigentlich sehr beschäftigt, also Diversität zu erhöhen, kulturmäßig auch. Und auch einfach gleichgeschlechtlicher aufgestellt zu sein. Dass wir mehr Menschen mit Migrationshintergrund, also Bürgerbeteiligung mit Menschen, also unter... quasi mich die ganze Zeit, dass Menschen mit Migrationshintergrund abgeholt werden, dass wir auf sie zugehen und sie integrieren wollen und nicht immer nur davon gesprochen wird, dass sie sich integrieren müssen, sondern dass es auf Beidseitigkeit beruht. Ich kann nur von mir selbst sprechen. Ich habe irgendwie, also wenn es um Kultur geht vor allen Dingen, eine kleine Modefirma in Kenia und mache da ganz bewusst Mode für die dunkelhäutige Menschen, also ganz, ganz bewusst, und will die auch positiv denen eine Plattform geben und das fördern. Und das ist mir wahnsinnig wichtig, also dass man da mehr drauf eingeht. Aber Popkultur, ja, mein Musikgeschmack ist, ich bin wirklich kein Musikprofi. Und,
Isabel, ist das denn eine Sache, die ihr auch erfragt, um die es auch geht? Weil wir sprechen jetzt so institutionell, aber ist Kultur auch eine Sache, die Menschen dann umtreibt?
Kultur ist natürlich jetzt im politischen Diskurs insgesamt wieder so ein bisschen toxisches Thema geworden. Ne? Also es kommt jetzt ganz drauf an, wie ich die Frage nehme und beantworten kann, die du mir da gerade hingelegt hast. Also ich kann jetzt sozusagen auf diese identitäre Geschichte so ein bisschen gehen, ne? Kultur als so. Das ist aber, du hast ja jetzt nach diesem popkulturellen Ding gefragt. Und wie kann man sozusagen, es gab vor 10, 15 Jahren mal so einen französischen Film, der hieß Auberge Espagnole. Da ging es letztlich darum, dass irgendwie...
Glaube ich, alle in der Schule geguckt
haben. Ja, okay, genau. Und da brauche ich ja nichts weiter dazu zu sagen, außer vielleicht für deine Podcast-Hörer, die das vielleicht nicht so genau kennen.
Sehr gerne.
Also möchtest du kurz sagen, was da los war bei Auberge Espagnole? Das war letztlich eine WG, ja, ich glaube in Barcelona, von unterschiedlichen Europäern, die sich da treffen, und dann gibt es da Geschichten über deren Leben. Ganz lustig und ziemlich chaotisch. Dann gibt es natürlich immer wieder Initiativen, und es werden immer wieder über die Erasmus-Babys gesprochen und über die mobilen Generationen und über die, die diesen Raum irgendwie für sich besonders gut nutzen und die Chancen haben und kennen und leben und alles das. Und das ist total toll, und diese gegenseitig ihre Musik hören und ihre Kunst kennen. Und die heute, irgendwann hat man mal über die Yuppies geschimpft, heute schimpft man über die Hipster, so, dann gibt es auch immer wieder so Gegenbilder, aber EasyJet tut es ihre und seine, und ja, und diesen, jeder ist jetzt schnell in jeder Ecke, und so, dass es sich eigentlich alles schon so anfühlt, als so exotisch und unbekannt ist das gar nicht. Wenn wir was richtig sehen wollen, dann müssen wir irgendwie nach Asien fliegen oder so, weil das andere gehört ja alles irgendwie dazu, und das ist total toll. Wenn man denn sich bewusst macht, dass gerade heute man auch was dafür tun muss, dass es halt so bleibt, ja? Weil die anderen, die irgendwie an diesen Stühlen schrauben und in diesem System und reißen, die sind halt wahnsinnig aktiv, und das Problem ist, und das kann man vielleicht in dem Kontext ja auch mal sagen, dass es halt gewisse Altersgruppen gibt, die, im Brexit hat es ein großes Drama gegeben, ja, nachher haben wir die ganzen Studien gesehen, die Älteren haben gewählt, wir wissen, wie das Resultat aussieht, und die Jüngeren wollten das genaue Gegenteil haben. Die haben es nur an diesem Tag nicht zur Wahlurne geschafft. So. Und deshalb ist es jetzt auch nochmal...
Geschafft, noch mal, naja, die wurden ja jetzt nicht zu Hause angekettet. Ne?
Nee, aus welchen Gründen auch immer, ja, vielleicht war ein bisschen zu viel Auberge Espagnole am Abend vorher, und dann war man ein bisschen anderweitig interessiert. Bis nach 18 Uhr. Also wahnsinnig wichtig, sich irgendwie einzubringen und wählen zu gehen und das Popkulturelle mitzunehmen und total super zu finden und dabei übrigens nicht zu vergessen, und das sind wieder diejenigen, über die ich eben gesprochen habe, die sich Sorgen machen, ja, das sind nämlich genau diejenigen, die eher nicht die Möglichkeiten haben, das für sich so zu aktivieren und zu nutzen und cool zu finden und die nicht so weit über ihren Tellerrand gucken und die nicht so erforschungsfreudig sind und mutig und irgendwie die vielleicht ein bisschen mehr Ermunterung brauchen und vielleicht von ihrer Persönlichkeit her ein bisschen mehr Sicherheit, und dass diese beiden Teile auch wieder zusammenzubringen und dass die einen verstehen, die nämlich agil und flexibel und abenteuerlustig sind, dass es die anderen auch gibt und dass die Bedürfnisse haben, die auch nicht nur lächerlich sind, ja, und dass die irgendwie finden, dass es zu Hause an der Scholle auch cool ist und auch besser, und die das eigentlich für sich auch brauchen, dass sie daran hängen, dass die auch nicht den anderen vorwerfen, dass sie irgendwie gerne ein anderes Leben führen möchten, das diverser und bunter und vielfältiger ist. Ja. Ich glaube, da wäre wahnsinnig viel erreicht, wenn wir auch nur einen kleinen Tick dahin kommen. Und ich glaube, dafür ist auch total wichtig, trotz aller intellektuellen Schärfe und totalen, wahnsinnig tollen Kritik und dann immer wieder, wie Harald das dann auch macht, sozusagen, das wirklich dann auch auf die wesentlichen Punkte irgendwie zu bringen, müssen wir es auch schaffen, anders und grundsätzlich positiver über uns und unsere Situation und unsere Zukunft zu reden. Weil ich habe ein bisschen Sorge, dass jetzt auch bei so einem coolen Podcast, wie ihr ihn hier macht, es sind irgendwie die Fragen, ey, ein Nackenschlag nach dem anderen. Könnt ihr zum Abschluss ein bisschen was Positives?
Ja, lass uns das mal probieren, zusammen mit Harald. Das war nämlich gerade meine Idee. Bevor wir die Runde öffnen, vielleicht kommt ja aus der Menge hier auch noch was
Positives. High Fives statt Nackenklatscher.
Ich habe das nicht verstanden, aber okay. Harald, du hast die EU scharf kritisiert. Du hast den Brexit ein bisschen gefeiert, weil Ausrufezeichen als Kritik vielleicht Weckruf. Ich will dieses Popkulturelle, was Jan angesprochen hat, mal ansprechen. Super Satz. Pullover mit europäischen Sternen. Bilderbuch hat diesen Europa-Pass, United States of Europe, den man sich irgendwie im Netz erstellen konnte, für sich individuell gemacht. Jan Böhmermann hat einen United States of Europe-Song gemacht. Stimmt dich das optimistisch, dass diese junge, neue Volt-Generation, jetzt ganz groß gesagt, die EU zu einer besseren machen kann? Du hast ja schon so die meiste Lebenserfahrung von uns. Du kannst vielleicht auch in die Zukunft schauen.
Also sagen wir mal so, was mich optimistisch stimmt, ist, dass wegen der groß ausgebrochenen Widersprüche in Europa wir inzwischen ein Niveau von europäischem Diskurs erreicht haben, was wir in den letzten, also seitdem ich politisch denken kann, ist jetzt doch schon eine ganze Weile, noch nie hatten. Also, wenn man das Verrückte ist, je tiefer Europa gespalten, zerstritten, blockiert, der ganze Negativkram ist, umso besser und konstruktiver auch läuft der europäische Diskurs über die Grenzen hinweg. Weil wir vorhin das Stichwort europäische Öffentlichkeit hatten. Die öffentliche Meinung oder, wenn man so will, der mediale Diskurs war noch nie europäischer als heute. Noch nie konnte man in deutschen Medien zum Beispiel so viel darüber erfahren, was die anderen Europäer über Europa und die Institutionen denken wie heute. Es ist immer noch viel zu wenig, aber es ist viel besser. Das ist das, was mich optimistisch stimmt. Der wichtige Punkt ist allerdings, Isabel hat das schon angesprochen, werden diejenigen, um deren Zukunft es in erster Linie geht, jetzt vielleicht dann doch mal den Arsch hochkriegen, um es mal ein bisschen drastisch auszudrücken. Ja? Weil ich muss sagen, also die Wahlbeteiligung der jungen Leute unter 30 ist erbärmlich. Das heißt doch im Grunde, ich gehe nicht zur Wahl, es interessiert mich alles nicht, ist mir wurscht. Dahinter steht natürlich diese, wenn man so will, subjektive Erfahrung, ist doch alles prima. Ich kann überall hinreisen, ich kann überall mit dem Euro bezahlen und so, ist doch... muss ich mich damit beschäftigen? Ja, deswegen verstehe ich das vordergründig. Ich glaube, ich war auch nicht viel besser als 20-Jähriger. Aber wenn man so ein bisschen politisch noch mitkriegt und vielleicht doch den einen oder anderen Facebook-Link dann auch mal durchliest, anstatt einfach nur ein Like oder ein Dislike drunter zu machen, dann kriegt man irgendwie mit, dass jetzt doch richtig viel auf dem Spiel steht in Europa und dass man jetzt auch mal Flagge zeigen muss. Deswegen mein wichtigster Wunsch wäre, dass eine immer größere Zahl von auch gerade jüngeren Leuten anfängt, sich mit diesem Europa dadurch zu identifizieren. Und vielleicht noch ein letzter Satz mit dem Popkulturellen. Ich bin jetzt da nicht so der Experte, bin ich so der Feuilletonschreiber. Ja? Deswegen kann ich da jetzt nicht tolle Erkenntnisse zum Besten geben, aber ich kann eine persönliche Erfahrung zum Besten geben. Nichts ist überzeugender als die direkte persönliche Erfahrung. Ich schreibe seit 30 Jahren über europäische Angelegenheiten, aber erst seit 3 Jahren bin ich in einem europäischen Team. Und ich sage euch, ich habe in den letzten 3 Jahren mehr gelernt als in den 27 Jahren zuvor. Weil das ist wirklich, wenn du mit anderen Leuten aus anderen europäischen Ländern unmittelbar was machst, wenn du wirklich zusammenarbeitest und was produzierst oder irgendwie eine Aktion auf die Beine stellst oder so, das ist so ungeheuerlich inspirierend. Danach bist du wirklich davor gefeit, den Nationalisten jemals wieder in die Arme zu laufen. Das ist für mich der popkulturelle Effekt. Und die Möglichkeit dazu bietet sich vor allem für junge Leute, auch wenn sie nicht zu den Privilegierten gehören, weil sie müssen sich noch nicht um kleine Kinder kümmern und können auch noch mal den Job wechseln und so weiter. Also insofern nehmt diese Chance wahr. Es ist eine riesige Chance.
Paulina, du wolltest dazu was sagen?
Oh ja, unbedingt. Ich verspreche, ich mache es kurz und unterhaltsam. Es gibt nämlich gerade bei Kleiner 5, bei der Initiative, bei der ich mich engagiere, eine Kampagne, die das junge Menschen nicht wählen gehen und Popkultur zusammenbringt. Und die Medien, die da derzeit darüber berichten, finden das sehr unterschiedlich. Die meisten sagen super cool. Heute habe ich auf Twitter gesehen, dass ein Redakteur einer Zeitung, die sich auf Geld reimt, reagiert hat mit, das ist ja wohl das Peinlichste, was es gibt. Die Kampagne, die wir gerade machen, heißt Wahlantrag zu Europäisch, Proposals for Europe. Wir haben Ringe und man kann niederknien und sagen, willst du mit mir wählen gehen? Wir sind das.
Ah.
Ja. Und man macht damit einen Wahlantrag und das ist niedrigschwellig, ist einfach einfach. Vorher immer mit unseren ganzen dramatischen Kampagnen über, ich habe das AfD-Wahlprogramm hoch und runter gelesen, analysiert und hier ist die Kurzfassung und sowas, da vergehen hier so viele Leute verloren. Und jetzt haben wir endlich mal so eine positive und coole, niedrigschwellige und politische Kampagne und viele Leute bejubeln es und das freut mich sehr, aber warum gibt es da schon wieder dann immer solche Leute, die draufhauen und sagen, es sei peinlich? Meine, naja, ich verkneife das jetzt. Also, ja, ich stimme zu. Junge Menschen müssen zur Wahl gehen, müssen ihre Zukunft in die Hand nehmen. Aber das geht halt eben nur, und das, diese Erfahrung, die du in deinem beruflichen Umfeld machst, im persönlichen Kontext, ist halt genauso wie beim Wahlaufruf. Das heißt für uns alle hier im Raum, ganz konkret für heute Abend oder morgen, dass wir einfach mal überlegen, wen kennen wir denn noch so in unserer Familie? Meine Cousine, aha, die ist jetzt 18, kann jetzt wählen und sowas. Und da einfach mal anrufen, ein bisschen haben wir ja noch Zeit bis zum 26. und sagen, hey, gehst du eigentlich wählen? Oder einfach mal fragen, hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Und was machen deine Freundinnen? Also das Gespräch anstoßen und nachfragen und sich nicht am 27. ärgern, dass die Charlotte nicht wählen gegangen ist.
Ja, vielleicht möchte hier jemand einen Wahlantrag machen, zum Beispiel Vassili Golot, der jetzt hier runtergehüpft kommt.
Sportlich. Bewegungstherapie.
Reiß dir nicht die Achillessehne.
Und jetzt will keiner mehr aufstehen, das war zu
Fragen gut. Entgegen nimmt. Ich kann allerdings nicht sehen, ich bin geblendet, aber Vassili geht.
Ich übernehme den Job.
Hi, ich habe eine Frage an euch alle eigentlich. Und zwar, ich habe den Eindruck, wir sind hier in einer sehr linksliberalen, progressiven Bubble. Und vielleicht haben wir auch deshalb das Thema Migration überhaupt nicht angesprochen. Was mich einfach bewegt, auch gerade aus unserer Bubble heraus, ist, es gibt ja nicht nur Menschen, die geflüchtet sind und die Verpflichtung, die aufzunehmen, sondern es gibt eine generelle Ungerechtigkeit, was Migration angeht. Du hast eben gesagt, du hast eine Firma in Kenia gegründet. Stell dir mal vor, eine junge Kenianerin wollte eine Firma in Deutschland gründen. Wie kompliziert das ist. Was ist eure europäische Antwort auf diese Migration, diese Form der Migration?
Vielleicht erstmal ein Volt, ne, Caroline?
Ja, ich finde es erstmal super gut, dass du ganz klar unterscheidest zwischen Migration und Flüchtlingsströmen. Ne? Also jemand, der hier hinkommt, um sich wirklich auch eine Existenz aufzubauen, und jemand, der flieht, weil er wahrscheinlich sonst sterben würde. Dass es da ganz ein Unterschied gemacht wird, weil es wird in der Politik, wie zu oft, ich sehe gar nichts und ich würde dich gerne sehen können, weil man sonst alles über also viel zu einfach über den Strang zieht. Wir machen da wir haben da ganz konkrete Forderungen, dass man auch ein Visa bekommt, ne? Also ein Arbeitsvisa. Zur Unternehmensgründung sind wir dafür generell, dass man europaweit gründen kann, relativ schnell, innerhalb von 2-3 Tagen, bei einem sogenannten One-Stop-Shop. Und dass man natürlich sichere Wege auch schafft und dass wenn man hier ankommt, auch gleich arbeiten kann, wenn man jetzt Flüchtling ist oder Asylsuchender, dass man, sobald man seinen Antrag gestellt hat, ab Tag 1 auch arbeiten kann und sich aktiv beteiligen kann. Und genau, das wäre jetzt meine Antwort darauf.
Isabel, das war bei euch ja auch, ich bin einfach aus der Menge hier aufgestanden, war bei euch ja auch Thema. Und das war unterschiedlich in den verschiedenen Mitgliedstaaten.
Das Thema Migration und wie wichtig es ist.
Wahrgenommen wird, ja.
Also das Interessanteste am Thema Migration ist, dass es im Augenblick, so kurz vor der Wahl, ein bisschen an Wichtigkeit abnimmt für die Europäer. Wir haben das seit 2015 eigentlich immer so durchgetestet und so ab 2016 war das, hing das immer so ganz mit weit oben. Und jetzt so im letzten halben Jahr ist es so ein bisschen ins Mittelfeld gerutscht. Ja.
Lassen wir sie ertrinken und du musst ins Mikro sprechen, Harald, sonst hört man dich
jetzt
nicht.
Jetzt lassen wir sie ertrinken und die Türken machen den anderen schmutzigen Job.
Das machen wir ja schon eine ganze Zeit. Und da war das Thema Migration der öffentlichen Meinung trotzdem wichtig. Also ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen der ein Zusammenhang der eine mit dem anderen ist. Ich will auch nicht, ich weiß auch nicht, inwiefern, also ich bin jetzt nicht, ich bin keine Migrationsexpertin und ich kann hier, wäre jetzt, glaube ich, wenig für euch gewonnen, wenn ich mich jetzt hinstelle und sozusagen Einschätzungen mache über verschiedene Politikvorschläge oder Maßnahmen, die in der Vergangenheit liegen. Was ich euch sagen kann, ist, dass das Thema ein bisschen nach unten rutscht. Was aber auf jeden Fall wichtig ist, ist, glaube ich, sich eigentlich anzuschauen, was steht denn dahinter? Weil es wird ja immer wieder darauf hingewiesen, dass es so eine irrsinnige Diskrepanz gibt zwischen auf der einen Seite, wie hoch das Thema gehängt worden ist, immer wenn du die Leute statistisch befragt hast, was ist euch eigentlich gerade am wichtigsten? Und auf den Gesamtkontinent betrachtet, die Masse der Leute, die tatsächlich kommt, ja, das ist ja irgendwie immer so im Promillebereich. Und worum geht es dann eigentlich? Ja? Und was steht da eigentlich dahinter? Und das ist das, was ich eben so ein bisschen versucht habe, irgendwie zu skizzieren, dass es einfach einen sehr großen Teil in der europäischen Bevölkerung gibt, der zurzeit einfach nicht genau weiß, ob wie die Zukunft für sie oder ihn aussehen wird, ja, ob das eigentlich, ob man da eigentlich, ob man eigentlich es einem in der Zukunft genauso gut gehen wird, wie es einem heute geht. Das ist häufig die Position, von der viele Leute kommen. Gar nicht, heute geht es mir schlecht und vielleicht geht es mir morgen noch schlechter, sondern mir geht es heute gut, aber ich weiß eigentlich nicht bei den ganzen Systemveränderungen, die uns ständig angekündigt werden, wie es mir dann irgendwie gehen wird. Und dann werden natürlich diese Veränderungen sind häufig, über die wir geredet, die wir zu hören bekommen, sind immer so abstrakt. Ja? Digitalisierung, okay, da haben wir was in der Hand, aber das ist ja auch irgendwie jetzt mit den Smartphones, das ist auch irgendwie ganz cool und das beschäftigt uns irre, aber dann hören wir so, oh, das wird irgendwie wahnsinnig Veränderungen in unserer Arbeitswelt geben, aber das ist noch nicht da, aber das hängt irgendwie da und keiner kann einem eigentlich auch so genau sagen, was es ist. Und Globalisierung und die Geldflüsse und die Wirtschaftsflüsse und wie das alles zusammenhängt und so weiter. Aber es ist nicht so konkret, wie sozusagen, wenn Menschen kommen. Und wenn die plötzlich, das ist sozusagen das Konkreteste überhaupt. Und ich glaube, dass viel auch sozusagen diese Sorge vor diesen Veränderungen ist. Und ich, da haben wir heute einfach schon viel gehört, was wichtig und hilfreich ist. Und das zu adressieren, nicht nur sozusagen an diesem einen Wort mit M festzumachen, sondern das wirklich auf einen breiten Fuß zu stellen.
Warum sagst du das Wort nicht?
Naja, weil es jetzt einfach so oft gesagt worden ist und weil ich jetzt keine Migration, soll ich ganz auch noch dreimal sagen. Aber ich meine, es krankt ja nicht gerade daran, dass es nicht ausgesprochen wird. Also ist mein Eindruck, ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ein Wort zur Migration, ein Satz zur Migration. Ja. Die Migration, die wesentlich mehr Europäer beschäftigt, als die Einwanderung aus Afghanistan, Irak, Afrika oder so und Syrien, ist die innereuropäische Migration. Das, also ich sag mal, in Großbritannien zum Beispiel war das der Haupttreiber, ja? Also, dass sie das Gefühl hatten, die Polen und die Osteuropäer unterwandern hier unser System und die machen plötzlich alle Jobs und die beuten unseren Sozialstaat aus und die Regierung hat das nicht im Griff. Also das ist wirklich ein Thema, was eigentlich in diesem europäischen Wahlkampf dringend auf die Tagesordnung gehört hätte. Wie gehen wir eigentlich mit dem Lohngefälle West-Ost um und mit denjenigen, die das systematisch ausbeuten, um Leute aus Bulgarien oder Rumänien hier bei uns für 2,50 Euro die Stunde zu beschäftigen? Ja? Und warum passiert eigentlich da viel zu wenig? Ne? Warum ist zum Beispiel die Finanzkontrolle Schwarzarbeit nach wie vor hoffnungslos unterausgestattet, um die massenhafte Ausbeutung in unseren Restaurants mal wenigstens unter Kontrolle zu bringen? Ja? Man muss nur in jedem wirklich erstklassigen Restaurant in die Küche gehen, dann weißt du Bescheid, ja? Wie die Leute da arbeiten und wie sie bezahlt werden. Und das ist ein großes Versagen auf der europäischen Ebene, dass sie den Ausgleich über dieses Lohngefälle hinweg nicht hinkriegen durch eine gemeinsame Regulierung des Arbeitsmarktes.
Aber jetzt will jetzt nicht Wahlkampf für eine Partei machen, aber mir scheint, dass eine der Parteien links der Mitte, eine vormals große, jetzt gerade in Schwierigkeiten,
kannst du auch konkret benennen,
das in ihrem Wahlprogramm hat, nämlich als europäischer Mindestlohn und dass sie da versuchen, Konzepte nach vorne zu bringen.
Von welcher Partei sprichst du?
Von der SPD. Also
Aber wenn ich mir dann die Abstimmung über das Mobility Package im Europaparlament angucke, wo es um die Arbeitsbedingungen für die Lkw-Fahrer geht und wer dann da wie gestimmt hat, dann hat diese Partei leider keine große Glaubwürdigkeit an dieser Front. Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen muss. Aber
ja.
Paulina?
Noch zwei Sätze zu dir. Einmal, wenn wir eine progressivere Migrationspolitik möchten, dann brauchen wir auch eine progressive Mehrheit, die diese auf die Agenda setzt und durchbringt, natürlich. Das bedeutet wieder wählen gehen, wählen gehen, wählen gehen, und zwar für diese progressiven Mehrheiten. Und sie kritisieren, wenn sie das nicht machen, was sie versprochen haben im Programm. Und der zweite Gedanke, genauso wichtig, und da sind wir ein bisschen bei dem Normalisieren, dass konservative Parteien uns nicht abrutschen, also nicht sich gemein machen mit denen weiter rechts. Ne? Also, wenn, genau. Das sind die zwei Bewegungen sozusagen zu dem Thema Migrationspolitik.
Ist deine Frage damit beantwortet? Gut. Ich gehe mal nach hinten, einfach um ein bisschen mich zu bewegen.
Ihr spracht von diesem Europapass und diesem popkulturellen Mehrwert, den Europa haben könnte. Ich finde das sehr schwierig, Menschen zu sehen, die null Bezug haben zum globalen Süden und dann statt deutschen Nationalstolz auf einmal europäischen Kontinentalstolz haben. Ich finde das richtig eklig teilweise und ich finde es auch ehrlich unkritisch und schwierig, das dann einfach so ganz normal zu erwähnen und das so abzufeiern, weil das für sehr viele Menschen mit viel rassistischer Gewalt, struktureller Ungleichheit, Ausbeutung, Misshandlung einhergeht, was Europa für sie bedeutet, noch heute bedeutet, für Menschen, die direkten Bezug haben zu Ländern und Regionen, die eben betroffen sind von dieser Wirtschaftspolitik, die da stattfindet. Und ich finde, dass das auch verloren geht, dass es nicht nötig ist, für ein Europa einzustehen. Und das geht auch ohne irgendwie Popkulturstolz und sich irgendwie Europa auf das Ding zu, auf das Gesicht zu schminken, sondern das geht nicht darum, dass man irgendwie so eine kollektive Identität haben muss in dem Sinne, sondern dass man sich halt auf Werte oder auf Policies oder auf irgendwie Inhalte einigt, aber nicht auf so ein abstraktes identitäres Konstrukt, weil das hat mit Deutschland nicht funktioniert und ich glaube, dass das mit Europa auch nicht besser wird und es ist mir ein bisschen verloren gegangen. Da würde ich gerne irgendwie ein bisschen hören, was da alternative Lösungen sind, aber das finde ich ein bisschen schwierig.
Wer mag antworten?
Ich kann gerne antworten. Ich bin da voll bei dir. Es tut mir leid, wenn das irgendwie falsch verstanden wurde. Also die Idee, ich werde auch öfter gefragt, oder wir werden generell öfter gefragt, ja, wenn man, ihr redet von einem föderalen Staat und von einer Vision für Europa, das geht doch gar nicht, es gibt doch gar keine gemeinsame Identität. Und ich finde, das ist wieder so eine typische Frage, um vom Thema irgendwie von konkreten Forderungen wirklich abzudriften und von pragmatischen Lösungen abzudriften und irgendwie zwanghaft irgendwie nach einer gemeinsamen Identität zu suchen. Die Identität von Europa ist in Vielfalt geeint und das heißt eben Vielfältigkeit und dass da auch jeder wirklich überall gehört wird und die gleichen Rechte hat. Und und das ist also... das ist, finde ich, die europäische Identität und das mag sich abstrakt anhören, aber genauso abstrakt finde ich auch andere Identitäten oder generell die Identitätspolitik so. Also ich finde, da geht es geht eher darum, dass man grundlegend, egal ob jetzt kultureller Unterschiede oder sonst was oder wo man herkommt oder ob man Frau oder Mann oder was weiß ich ist, ist vollkommen egal. Es geht darum, dass man zusammen nach vorne guckt und gemeinsamere Lösungen erarbeitet.
Harald, vielleicht dazu, du hast vorhin auch gesagt, dass du jetzt in diesen 3 Jahren mehr gelernt hast als in den 30 zuvor, dass jemand, der sowas gemacht hat, nie wieder zurück zu einem nationalistischen Gedankengut irgendwie kommen könnte. Wenn man das jetzt umdreht und die Sorge dahin formuliert, könnte es denn sein, dass man in diesem Europa nochmal einen abgrenzenden nationalistischen Gedanken für sich selber findet und sich abgrenzen will gegenüber den anderen Kontinenten?
Also da wird uns nichts anderes übrig bleiben, weil die anderen machen das mit uns auch. Insofern, man kann man kann sich eine schöne Welt wünschen, aber man hat ja dann doch nur begrenzten Gestaltungsspielraum. Und ich finde ehrlich gesagt den europäischen Raum als Gestaltungsraum dann doch schon ziemlich groß und unübersichtlich. Ob das mit der europäischen Identität schlecht ist oder gut ist, also ich glaube, dass es unterm Strich deswegen gut ist, weil wenn es einem gelingt, sowas wie eine europäische Identität zu entwickeln, dann beinhaltet das in sich ein hohes Maß an Toleranz, an Offenheit, an Möglichkeit, über kulturelle Grenzen hinweg zu kommunizieren. Und ich kann mir ehrlich gesagt, wenn man so will, um das jetzt mal so die Fantasie laufen zu lassen, ja, also ein europäisches Volk, ein europäischer Souverän, dem es wirklich gelingt, dieses Projekt auch zu einem politisch positiven Ende zu führen, dass der sich dann hinterher quasi als globaler Imperialist weiterhin aufspielt, halte ich dann doch für extrem unwahrscheinlich. Also für viel wahrscheinlicher halte ich dann doch eher, dass einzelne Teile dieser Europäischen Union sich vielleicht in kleineren Gruppen zusammenschließen und dann womöglich von da aus wieder kriegerisch tätig werden könnten. Aber dass eine geeinigte Europäische Union mit 27 oder dann irgendwann auch wieder 28 oder womöglich 30 Mitgliedern, dass von der aus dann, wenn man so will, imperialistische Gewalt wieder nach außen ausgestrahlt wird, halte ich dann eher für unwahrscheinlich.
Warum?
Weil in diesem Einigungsprozess doch ein großer Lernprozess liegen wird, von dem aus eine riesige Ausstrahlung geht. Und ich glaube, das ist ja auch, wenn man so will, schon jetzt der Fall. Also natürlich haben wir intern unsere riesigen Probleme von außen gesehen, also aus Afrika gesehen und großen Teilen Asiens, ist Europa das Paradies schlechthin. Ja? Was wir hier geleistet haben, so viele verschiedene Länder mit so einer furchtbaren Geschichte, haben es hingekriegt, von, sage ich jetzt mal, Unglücken wie Jugoslawien und Ukraine abgesehen, haben es hingekriegt, seit über 50 Jahren Frieden zu halten, nach über 1000 Jahren Krieg. Das ist schon eine unglaublich starke Ausstrahlung, die man erstmal hinkriegen muss und die in keinem anderen Teil der Welt bisher gelungen ist. Also deswegen könnte ich mir vorstellen, diese Idee der europäischen Einigung und Integration als Friedensprojekt, dass sie langfristig auch tatsächlich politisch wirksam ist.
Fragen?
Vassili hier vorne wird sich noch hier gemeldet. Vorne?
Ja.
Kannst wieder her sprinten.
Ich wollte euch noch mal fragen nach dem Thema Speed. Nein, ich will nichts verkaufen. ich habe so den Eindruck, dass irgendwie so nach der Katastrophe des 20. Jahrhunderts, wie es jetzt dann so angefangen hat mit dem europäischen Einigkeitsprozess und was erst das Montanunion, Atom und also so einzelne Projekte, und das ist eigentlich so sehr langsam alles gefahren worden. Es wurden halt so Räume geschaffen und die haben sich damit irgendwas gefüllt. Und mein Eindruck so aus meiner Lebensspanne ist, dass das dann seit 93, 92, weiß ich nicht genau, Maastricht, dann irgendwie so umgeschlagen ist, sage ich mal, von einem Unterdruckprinzip auf ein Druckprinzip, auf so, jetzt geben wir aber Gas und jetzt muss aber hier mal der Euro her. Und dann eben auch diese extrem schnelle, einseitige Ausbau einer wirtschaftsbezogenen Einigkeit und alles andere ist weiter hinter zurückgeblieben. Und ich habe die Frage an euch, ob wir da irgendwann falsch abgebogen sind in dem Prozess und zu schnell geworden sind, ob wir einfach mehr Geduld bräuchten auch bei dem ganzen Prozess und nicht, wenn man das so wahnsinnig mit so viel Speed jetzt eben angeht, nicht nachher das Risiko des Verlustes dieser Friedenssituation höher ist, als wenn man dem auch Raum gibt und irgendwie diese ja auch in vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden gewachsenen Strukturen sich auslaufen lässt und nicht versucht, sie jetzt so mit ganz viel Zwang wegzudrücken. Manchmal habe ich so einen Eindruck. Wie geht
das? Ich würde das Stichwort Speed aufgreifen. Vielleicht probieren wir es mit schnellen Antworten, knackigen Antworten. Wer mag anfangen?
Das ist, wenn man so will, mein Fach. Ich habe vor 30 Jahren einen Aufsatz geschrieben, da stand oben drüber Markt ohne Staat. Und er warnte vor der Schaffung des europäischen Binnenmarktes ohne die entsprechenden demokratischen politischen Strukturen an der Hand zu haben, weil es würde dazu führen, dass wir so ein Wettrennen nach unten kriegen bei sozialen, Umwelt und so weiter. der ganze Kram, der zu erheblichen Teilen dann später auch eingetreten ist. Habe ich also recht behalten. Scheiße. Aber das Problem ist, es ist jetzt passiert. Insofern, wir stehen jetzt auf der Bremse massiv, aber diese wirtschaftliche Integration hat stattgefunden. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur die Wahl, aus dieser wirtschaftlichen Integration auch die politischen Konsequenzen zu holen. Und leider, da muss ich verstehe die Sehnsucht nach, ey, mach mal cool, ne, bisschen langsamer und so, die Leute müssen sich erst gewöhnen und so. Ich verstehe das, aber es ist in der Praxis jetzt nicht mehr durchführbar. Weil alles, was mit Wirtschaft zu tun hat und ist nun mal 90% der Gesetzgebung haben, irgendwie damit zu tun, müssen jetzt in ein oder anderen Form europäisch beschlossen und koordiniert werden. Weil wir wirtschaftlich auf Gedeih und Verderb zusammenhängen. Das kriegen wir nicht wieder rückgängig gemacht. Oder nur zu ganz hohen Preisen mit Wahnsinnsarbeitslosigkeit und dem ganzen Kram, der dann auch wieder völlig unkontrollierbar wird. Insofern, ich verstehe das Bedürfnis, aber ich sehe die praktische Möglichkeit nicht.
Frage, nächste Frage, nächste Frage. Hier Frage.
Ja, vielen Dank für die schöne Diskussion. Es ist eine Bemerkung und eine Frage eines Außenstehenden, der aus New York kommt. Was mich wirklich an der Diskussion erstaunt, ist, dass die Machtfrage so wenig im Mittelpunkt steht. Also die äußere Diskussion der EU ist angetrieben und zentriert um die Frage der deutschen Macht in Europa. Und das ist nicht nur eine Frage der nationalistischen Berichterstattung während der Eurozonenkrise, die verheerend war. Das ist eine Frage, die sich bis heute vorzieht. Und wenn wir fragen, warum das Macron'sche Projekt gescheitert ist, ist die Antwort, die die gesamte restliche Welt gibt, Berlin, ist die Antwort auf diese Frage. Weil aus dieser Hauptstadt keine Antwort auf Macron kam. Und das wäre für mich gewisserweise die Frage an das Panel. Also was mich erstaunt, ist, dass am Abend heute bisher das überhaupt nicht im Raum stand. Also die besondere Bedeutung der deutschen politischen Entscheidung für das Gedeihen dieses europäischen Projektes. Nicht, um jetzt einen Nationalismus wieder in den Raum zu setzen, aber einfach nur, um die Machtfrage zu stellen. Denn in der gegenwärtigen Struktur der EU, gerade weil sie so verfasst ist, wie Harald es beschrieben hat, ist die Integration ja nicht level, sondern enorm hierarchisch. Aus dieser Integration ohne Politik ergibt sich de facto ein Veto Berlins und mehr nur als das. Und das ist doch das Drama des heutigen Moments, dass tatsächlich in diesem Raum tatsächlich diese Machtstrukturen noch existieren, die dann gewisserweise in bestimmte nationale politische Räume ausgetragen werden müssen.
Hast du auch noch einen Vorschlag?
Es ist wirklich einfach nur erstaunlich für mich, dass das bisher am Abend überhaupt nicht thematisiert worden ist.
Jetzt schon.
Ja, gerade, aber einfach, weil die Diskussion läuft auf der Ebene der Allgemeinheiten, der Solidarität, des Wir-Gefühls, das wir haben, das ich bestimmt teile, unglücklich als Brite natürlich. Aber konkret die Frage, was müssen wir als Deutsche tun, um dieses Projekt eine Fortbewegung zu erlauben? Das ist doch die Frage für Europa im Moment. Es muss hier entschieden werden. Es geht gar nicht darum, europaweit. Es ist natürlich nicht nur die Deutschen mittlerweile, die bremsen, aber es ist in dem Windschatten Deutschlands, dass sich die neue Hanseatische Union gebildet hat. Es sind mittlerweile die Niederländer, die auch blockieren. Aber das geht nur, weil Deutschland für sie gewisserweise den Windschatten bildet. Und das geht zurück auf den intergouvernementalen Moment, auf Lissabon-Vertrag, auf das Lissabon-Urteil, das Verfassungsgericht. Das ist mittlerweile tief verankert.
War jetzt aber noch kein Lösungsvorschlag.
Nein, und es muss auf nationaler Ebene von der deutschen Politik, und die Frage ist natürlich, wo ist die SPD geblieben über diese tragische 10 Jahre? Ganz konkret, wo war sie in dem Moment, in dem sie gefragt worden ist? Wie stehen die Grünen konkret dazu? Das sind die Fragen, die sich das restliche Europa stellt.
Ich glaube, ich habe es eigentlich angesprochen. Ich habe eigentlich gesagt, dass die nationale Politik da Verantwortung übernehmen muss, und damit meine ich auch ganz bewusst die Deutsche. Als ich gesagt habe, auch irgendwann setzt sich dann Frau Merkel mit Herrn Macron zusammen und beschließt da irgendwas. Nein, auf jeden Fall. Also wir tragen vor allen Dingen aufgrund der Krise, ja, und wie wir uns da verhalten haben, ganz klar, und das finde ich auch, wie wir alle hier, schockierend, wie wir uns da verhalten, weil wir auch ich glaube, alle hier im Raum uns bewusst sind, wie wirtschaftlich wichtig Deutschland für die EU ist. Und das ist eine Machtfrage. Aber ich glaube, die Antwort darauf ist ganz klar, ja, in dieser Verantwortung, also das wünsche ich mir von den nationalen Politikern hier in Deutschland, auf jeden Fall. Aber jetzt für die anstehende Europawahl reicht es meiner Meinung nach nicht aus, eine proeuropäische Partei zu wählen, wenn sie nicht gesamteuropäisch vertreten ist. Also das ist nach wie vor meine Antwort darauf, jetzt akut.
Ich versuche es in zwei Sätzen und ich kann auch leider keinen Inhalt geben, nur einen Hinweis. Und zwar hat das Progressive Zentrum gerade in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung eine Studie herausgegeben. Sie nicken schon, Sie kennen sie? Okay.
Aber vielleicht trotzdem mal sagen für die Leute, die zuhören.
Gut, für alle anderen. Ja. Richtig.
Sind noch ein paar da.
Genau, wir haben gerade eine Studie herausgegeben und zwar behandelt die, wir haben Fokusgruppen gemacht und eine Online-Umfrage, es ist diesmal eine repräsentative Studie und sie behandelt das Selbstverständnis der Deutschen innerhalb der EU und sie trägt den Titel vom Zahlungsmeister zum Zukunftsmeister. Und alles andere dürfen Sie nachlesen.
Vielleicht noch zwei Fragen und den Rest können wir dann mit Kaltgetränken bilateral diskutieren. Gibt es hier auch was zu essen? Gibt es hier was zu essen? Nee, gibt es nicht. Aber kriegen wir irgendwie hin, bestimmt. Zwei Fragen. Ja, würde ich auch sagen, wenn sich jemand
hier
melden
vorne,
würde.
Hier vorne.
Ah. Hi, genau. Und zwar nochmal auf diese Sache mit den für die jungen Leute, die Wege gehen sollen, die gerade aktiviert werden sollen, wegen hier Wahlantrag. Was können wir denn machen, auch journalistisch, dass die jungen Leute endlich mal verstehen, auch diesen, was ist Europa, wie wir es auch schon vorhin hatten, vorher viele wissen es einfach nicht, was ist dieses Konstrukt, ist es so weit weg für mich, was können wir denn für die jungen Leute machen? Und auch da die Frage, Wahlrecht ab 16 vielleicht auch, die jungen Leute eben weiterhin aktivieren, weil ich glaube nicht, dass die Leute zu faul sind, um zur Wahl zu gehen, sondern auch sehr viele Menschen, jungen Menschen nicht wissen, wie funktioniert das eigentlich? So diese Briefwahl, diese Wahl an sich. Weiterhin, ich arbeite für ein kleines, junges Format. So viele Fragen kommen da rein, so wie funktioniert es überhaupt? Ich habe da gar keine Ahnung. Und wie können wir das sichtbarer machen für junge Leute? Wie Wahlantrag zum Beispiel.
Zwei Dinge, die ich jetzt ad hoc im Kopf habe und dann freue ich mich über die Antworten meiner KollegInnen. Einmal ganz klar die Austausche, das Kennenlernen. Also wie funktioniert das, ist für mich gar nicht nur Information, wie wir sie bei der Bundeszentrale für politische Bildung ohne Ende kriegen können, mal als Comic, mal als Quiz, mal als App wahrscheinlich, sondern eben auch, was ist das? Das Erlebnis, das Interesse wecken an Europa, gerade bei jungen Leuten. Und das geht halt eben am besten dann, wenn man es erlebt, wenn man es kennenlernt, wenn man weiß, was es ist. Und deswegen würde ich radikal SchülerInnen-Austausche fördern. Und Auszubildenden Austausche und Studierenden machen das ja sowieso. Austausche, Austausche, Austausche auf allen Ebenen, so viel es geht. Das Erklären, wie gesagt, die Materialien sind da. Ich glaube, man muss sie sich holen und immer wieder zusammensetzen, wahrscheinlich im journalistischen Team oder abends mit den Mitbewohnern oder so und sagen, hast du es verstanden? Ich pitche es dir mal in einer Minute. Wo hast du Fragen? Was war noch nicht klar? Und dann möglichst mit vielen Kreativen zusammenarbeiten, die einem helfen, das Material immer wieder gut aufzuarbeiten. Und dann dürfen wir Erwachsenen natürlich nicht am Ende sagen, ja, jetzt ist es cool für eine 14-Jährige oder so, sondern im besten Fall fragen wir natürlich auch mal eine 14-, 16-, 18-Jährige, ob es cool ist. Wahlrecht mit 16, ich sag ja.
Also mir ist spontan eingefallen, Insta-Story halt, ne? Also ich meine, irgendwie offensichtlich muss das ja alles in Sekunden runtergebrochen werden und dann möglichst viel Bild und Flimmern und Animation und irgendein Sound drunter und dann müsst ihr gucken, dass ihr da irgendwie die Grundinfos reinkriegt. Das ist so, weil so die altmodische Antwort, die ist mir natürlich als erstes eingefallen und ich weiß nicht, ob ihr die gebt, ist halt einfach mal googeln, weil ist ja alles da im Netz, ne, sozusagen, aber da ist vielleicht dann kein Bock oder ist zu kompliziert oder ist zu viel Text oder was auch immer. Also irgendwie
neben
so
dir
machen,
wird der Kopf geschüttelt auf jeden Fall über Googeln. Googeln geht nicht.
Nee, Googeln geht nicht, weil dann die Infos sozusagen nicht so aufbereitet sind, dass sie irgendwie auch rezipiert werden.
Ich habe auch die Erwartung an uns als Journalisten, als Zivilgesellschaft, als PolitikerInnen, dass wir nicht vor unseren Jugendlichen stehen und sagen, google doch mal.
sondern dass wir an die Rand.
Ja, haben. Aber sorry, es sind auch nicht nur, also wenn wir hier um mündige Staatsbürger reden, ne, dann müssen die auch irgendwann lernen, dass wenn sie was interessiert, sie, das sind ja immerhin, schreiben sie die E-Mails. Also finde ich schon mal ganz cool, ne, wenn die zu euch kommen und sagen, hey,
in der Zeit könnte man auch googeln, ne?
Da würde ich sagen, da ist ja nicht, nee, da ist ja der erste Schritt schon getan, ja. Mehr Sorgen müssen wir uns um die Mann, die überhaupt nicht fragen. Also so, das ist echt eine alte Debatte, aber jetzt nur irgendwie mit der Konsumentenmentalität, ja, und das muss dann irgendwie möglichst klein geschnippelt werden. Und also so, ich weiß nicht, ich bin jetzt ruhig. Habt ihr noch einmal gute Ideen?
Ja, ich habe eine ganz einfache, also ich glaube erstens, dass junge Menschen super aktiv sind, vor allen Dingen jetzt auch mit Fridays for Future, es ist gigantisch, was da diese 16-jährige Greta Thunberg gerade macht, und ich glaube, ich merke es immer mehr im Wahlkampf, wenn man mit jungen Menschen redet, die haben eine Meinung, die haben auch eine sehr starke Meinung. Ich glaube, es ist wichtig, also Erasmus für alle, ganz klar, aber wählen ab 16 auch. Aber jetzt akut, 2 Wochen vor der Wahl, geht nach Hause, nehmt euch eure Mitbewohnerin oder Mitbewohner und macht ein kleines Hausgespräch und geht gemeinsam den Wahlomaten durch und diskutiert darüber. Und warum das jetzt wichtig ist, lest euch die Wahlprogramme durch und macht den Wahlomaten. Ich meine, das ist also, und diskutiert auch, also nicht nur machen und sagen so, ja, das hört sich ganz gut an, sondern befasst euch damit und animiert auch eure Mitmenschen dazu, genau, sich zusammenzusetzen und einfach mal über Politik zu reden.
Ich höre Getusche, deshalb letzte Frage. Wer sich zuerst meldet, den... Ich sehe nur eine Hand. Ja. Dann komme ich einmal durch.
Jo, wir haben ja schon ganz viel gehört über wirtschaftliche Integration und das ist irgendwie so der letzte große Wurf der EU, der Euro war vor ungefähr 20 Jahren. Und dann, ich glaube, Harald hat es gesagt, wir brauchen irgendwie auch, wir hätten vielleicht zuerst einen politischen Prozess gebraucht. Ich frage mich jetzt, wo die Situation so ist, wie sie ist, müsste nicht eigentlich der nächste Schritt sein, dass wir eine Sozialunion fordern, also dass wir die Menschen wieder im Mittelpunkt stellen, dass wir wirklich auch die Ungleichheit ernst nehmen. Und damit meine ich nicht unbedingt jetzt die, also die einen sagen, wir brauchen eine massive Umverteilung, andere versprechen irgendwie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber gibt es eigentlich auch in den institutionellen Wegen Möglichkeiten, dass man da Lösungen anbietet, dass man irgendwie auch die Institutionen dahin bringt, dass wir wirklich eine Sozialunion wären für Bürger?
Also die jetzt abtretende Kommission, insbesondere ihr Präsident Jean-Claude Juncker, hatte ja genau das versprochen vor 5 Jahren oder vor 4,5 nach seinem Amtsantritt. Und er wurde dabei, das muss man ehrlicherweise sagen, es hat nicht an Anstrengungen der Kommission gemangelt, sondern er wurde dabei von den nationalen Regierungen systematisch ausgebremst. Aber es gibt Fortschritte. Nur der Fortschritt an dieser Front ist noch mehr als eine Schnecke oder vielmehr weniger als eine Schnecke. Also wir werden zum Beispiel demnächst eine europäische Arbeitsbehörde haben, die, wenn man so will, überwacht, dass die nationalen Regierungen die geltenden Regeln, die wir haben für Arbeitsschutz und Schutz vor Ausbeutung und so weiter auf europäischer Ebene, wenigstens auch durchsetzen. Also so eine Art Aufsichtsorgan für untätige nationale Regierungen wird es demnächst geben. An der Front hat sich richtig was getan. Und darüber hinaus, das ist, wenn man so will, die positive Seite des Schlechten, ist, dass die Verteilungsfrage inzwischen europaweit bei den politischen und wirtschaftlichen Eliten auf der Agenda ganz oben steht, weil sie mitbekommen haben, dass die wachsende soziale Spaltung ihre eigene Machtgrundlage inzwischen gefährdet, weil die nämlich dann doch in der einen oder anderen Form direkt und indirekt den Rechten in die Hände arbeitet. Nicht, weil grundsätzlich alle Leute, die benachteiligt sind, rechts wählen, aber wenn die Gefahr besteht, dass ein immer größerer Teil der Bevölkerung in die benachteiligte Ecke abrutschen könnte, das ist die wesentliche Treibkraft für den Rechtspopulismus. Insofern glaube ich, dass mit der Forderung, die Sie da gestellt haben, wir brauchen die Europäische Sozialunion, inzwischen wirklich bei sehr vielen, auch bei konservativen Politikern, auch eine offene Tür einrennen. Okay, nicht bei der FDP, aber, ja, aber bei vielen anderen, sogar bei liberalen Parteien. Und ich glaube, da gibt es gute Chancen, dass wir an der Stelle vorankommen in den nächsten 5 Jahren.
Vassili, du bist ohne Antrag wieder auf die Bühne zurückgekommen. Für dich ist der Wahlsonntag aber sowieso wie Weihnachten, deswegen ist das auch egal. Du wirst da sowieso ein rauschendes Fest draus machen aus diesem Tag. Hoffentlich sind wir auch danach noch in Feierlaune.
Ist das Europa oder kann das weg, war die Fragestellung des heutigen Abends. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Das ist Europa, aber das sollte nicht weg. Sollte, Es kann auch nicht weg.
Wir haben überhaupt nicht die Wahl und die Entscheidung.
Wir haben jedenfalls die Wahl, es besser zu machen. Am 26. Mai ist Europawahl, wählen gehen. Klingt banal, aber machen viel zu wenige. Das war der PIKT-Salon hier aus Berlin. Salon oder Salon? Ich kann mittlerweile um diese Uhrzeit auch nicht mehr reden. Toll, dass ihr so lange durchgehalten habt, so konzentriert wart. Vielen Dank, Isabel Hoffmann, Paulina Fröhlich, Harald Schumann und Caroline Flohr.
PIKT Thema. Ein Pick, verschiedene Perspektiven.